Drop FM Ausgabe Nummer 463. Wir schreiben den 18. Juni 2021 und die Gäste heute Abend seid wieder ihr.
Das Thema ist offen. Herzlich willkommen zum Drop FM Lagerfeuer Nummer 5. Und wie immer gibt es heute natürlich den CropCom, der ist live dabei und wir sehen ihn ein. Aber ganz wichtig heute ist natürlich die Skype-Leitung. Einfach den User CropFM anrufen, direkt in die Sendung rein und ja, über was auch immer sprechen. Ja, zu dieser Sendung gibt es eine Website und die gibt es jetzt wieder auch unter cropfm.at und auf der findet man so ziemlich alles, was man so braucht als Begleittext, Begleitmaterials und sonstige Dinge zu den Sendungen, natürlich die Aufzeichnungen aller circa 463 Sendungen. Ein paar sind im Nirvana verschwunden. Und dann, das Archiv, wie schon gesagt, die RSS-Feeds, Mail-Links, auch Links zu den Mail-Adressen der Gäste etc. und den CropFM-Spenden-Button, der orange Button mit dem Herz. Ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Ja, Utopion, die Utopie aktiv vorantreiben, dazu wollen Bernhard Reicher, Stefanie Kurz, Jörg Vogeltanz und Markus Eisenhut anregen und brachten das Projekt Utopion auf den Weg. Die Idee ist eben nicht nur da zu sitzen und zu warten, dass etwas Gutes passiert, sondern die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Der erste Schritt in die Utopie von morgen wird übrigens am Samstag, dem 19. Juni 2021 gesetzt. Da steigt in Heuholz, Lannach ab 14 Uhr der Auftakt. Wer dabei sein will, findet die Links in den CropFM News. Da habe ich die Website und auch einen Beitrag auf Reicher und Stark über dieses Projekt verlinkt, beziehungsweise unter utopeon.com, also U-T-O-P-A-E-O-N. .com auf dieser Website, sehr schön gemachte Website findet man. Alles, was zu diesem Projekt wissenswert ist und wer sich gerade fragt, von welcher Utopie ich hier spreche, kann ich nur die Sendungen zum Thema Eine neue Zukunft sehen, Teil 1 und 2 wärmstens ans Herz legen. Agathi, Zwerge und fliegende Kühe in der Schweiz und das globale Tunnelnetzwerk, das findet man auf UFO-Skriptorium, im UFO-Skriptorium von Wladislav Raab. Bern bzw. das Berner Oberland glänzt mit einem reichen Sagenschatz und soll auch schweizweit den größten Fundus aufweisen, so zumindest der Herausgeber Peter Keckeis in seinen Berner Sagen vom Ex Libris Verlag in Zürich. Wie dem auch sei, im Band finden sich zwei interessante Sagen, die sich recht gut in den ufologisch anomalistischen Reigen, der immer auf Ufoscriptorium behandelt wird, einbeziehen lassen. Und mehr dazu oder zum Beispiel auch über UFO-Orbs oder UFORBS oder wie auch immer, über dem Vereinten Königreich und das vor fast 100 Jahren. Und vieles, vieles mehr gibt's auf ufoscriptorium.blogspot.com, dem Blog von Wladislav Raab. Und hier entfachen wir gleich wieder das Lagerfeuer. Sabine und ich sind sehr gespannt auf euch.
Crop FM Lagerfeuer.
Man kann über alles reden. And here we are again. Hallo Sabine.
Hallo Tarek.
Es freut mich so sehr, dass wir wieder im selben Studio sitzen, im selben Raum. Wahnsinn.
Mich ebenso.
Genau. Und die Stimme verlässt dich jetzt.
Und die Stimme, ja genau. Ich wollte gerade sagen, es ist einfach ein großer Unterschied, wenn man, ob man jetzt zu Hause sitzt im Schlafzimmer mit einem mickrigen Mikro und in dem Moment kommt nur so ein Krächzen raus. Also das lag jetzt nicht am Mikro, sondern einfach an meiner Stimme.
Aber das Krächzen wurde jetzt wunderbar übertragen.
Genau. Wenigstens wirklich in High Quality.
High Quality.
Gekrächzt.
Krächzen auf Crop FM.
Ja. Ja, also es freut mich extrem, dass wir jetzt endlich wieder ein Lagerfeuer außerhalb der Quarantäne machen können. Ja,
so sitzen wir hier und getestet und geschneuzt. Was ist das dritte G?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung, egal. Wollen wir gar nicht so nah drauf eingehen. Ja. Ist nicht das wichtigste Thema.
Nein. Und wie gesagt, ihr seid die Gäste. Wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, weil es gab ja einen Totalausfall der Crop FM AT-Domäne, im Endeffekt ein bisschen Formalitäten Wahnsinn, der noch nicht ganz jetzt zu Ende ist, aber es hat sich, wie man sieht, in Wohlgefallen aufgelöst. Also sie ist wieder da. Nein, man hat mir nicht die Domäne weggenommen oder irgend sowas. Es ist nur einfach, auf die Details möchte ich gar nicht eingehen, weil es dann irgendwie seltsam. Aber es hat jetzt nichts mit irgendwelchen, da ist irgendwie Content gewesen und dann habe ich, nein, das ist so einfach, du kannst also die Domäne abtreten. Es geht eigentlich nur einem, durch Formalfehler zum Beispiel, ja.
Im Chat war vorhin schon die Bemerkung oder Frage oder die Feststellung, dass das möglicherweise damit zu tun gehabt haben könnte, weil auch andere große Domains oder Seiten down waren, aber das kannst du ausschließen.
Nein, ich weiß ja genau, warum die anderen, also ich weiß es nicht, da gab es ein paar gröbere Sachen, weil ein Content Delivery Network ausgefallen ist, was können wir welches, also wo, ist auch wurscht, davon sind einfach Seiten abhängig, dass sie von dort halt dann irgendwelche Daten nachladen, Skripts und so. Und nein, es war einfach die Domäne kurzzeitig deaktiviert, und zwar die AT. Und dann dafür habe ich jetzt aber cropfm.de, genauso wie zum Beispiel KenFM, okay, keine Ahnung. Aber es gibt jetzt eben auch cropfm.de, also man kann jetzt über DE und AT nach cropfm.at. Ist doch super. Alles hat auch sein Gutes.
Hast du die einfach auch gesichert und kannst jederzeit darauf ausweichen, sollte wieder mal irgendein Problem sein.
Wir arbeiten beide jetzt. Also es ist beides. Die Website ist über beide erreichbar, aber man wird dann auf AT quasi weitergeleitet. DE plus AT ist super. Der echte Neo. Also gibt es offenbar schon jemanden, der den Neo nachmacht. Also Neo vielleicht, über der Neo. Ja. Wie auch immer. Ja, es ist unglaublich schönes Wetter. Also wir haben uns jetzt schon eingestellt, vielleicht hören ja alle nur zu, liegen irgendwo völlig fertig.
An einem Badesee oder.
In dem Fall würden wir die Sendung noch, was weiß ich, halt im Stündel beenden und uns auch in den Gastgarten begeben. Ist okay. Also wäre kein Problem. Brauchst du jetzt auch noch, nicht wahr? Aber ansonsten, es ist eine Call-In-Sendung, Crop FM Lagerfeuer. Und es gab da zum Beispiel letztens bei der Ludwiger Sendung, fand ich schon sehr spannend, über die Intentionen der Insassen, da gab es dann jemanden, der offenbar solche Entführungserlebnisse hatte und die eigentlich berichten wollte. Und falls der zuhört, dann wäre es super eigentlich. Also fände ich sehr spannend. Ilobrand von Ludwiger, den hat das irgendwie nicht so interessiert. Ich weiß auch nicht genau. Hast du das gehört?
Also ja, ich habe es natürlich gehört, nachgehört dann. Ich habe den Eindruck gehabt, dass er einfach zu der Zeit, nach der langen Sendezeit, einfach schon etwas erschöpft war.
Ja.
Und einfach.
Ja, stimmt. Das war
nicht
ein bisschen,
mehr wirklich drauf eingehen wollte.
Ja. Nein, vor allem, weil er vielleicht ein bisschen gebranntes Kind ist und immer wieder danach vielleicht wirklich reingelegt wird, wo dann irgendwelche Leute anrufen, die, ich weiß es ja nicht, ne? Oder warum auch immer, hat ihn nicht so interessiert, kennt er vielleicht schon zu hundertfach und auch auf die Reaktion auf das Buch von La Violette soll ich einfach wegschmeißen, ja.
Ja.
Lieber Hörer, der mir das zugeschickt hat, ich schmeiße es nicht weg, ich lese es trotzdem, also wahrscheinlich irgendwann einmal, aber ich habe es ein bisschen reingelesen, so, ich weiß nicht, die ersten 100 Seiten, sehr dickes Buch. Und ich fand das schon recht interessant. Schau, wir haben einen Anrufer.
Dann rein mit ihm.
Ja, und ich glaube, es ist, bist du derjenige, der da angerufen hat? Hallo?
Ja, der bin ich, genau.
Ah, sehr gut. Ja, das freut mich. Ja, also genau. Jetzt kurz so für alle, damit sie alle auskennen, also. Kann ich deinen Vornamen nennen oder soll ich dich einfach...
Ja, ich habe das auch schon auf Facebook geschrieben und ich habe auf meiner eigenen Webseite auch meine Erlebnisse geschrieben. Das ist kein Problem, Christian.
Also genau. Christian. Christian hat schon bei der Sendung mit Ilobrand von Ludwiger angerufen und so ein bisschen eigentlich kann man sagen, so, also es hat sich für mich so angehört wie klassische Entführungserfahrungen.
Ja.
Und wie gesagt, der Ilobrand war dann irgendwie so, ja, okay, können wir schon. Ja.
Wir haben jetzt gerade darüber spekuliert, du hast es vermutlich gehört, warum er wohl so reagiert haben könnte. Was hast du für einen Eindruck gehabt bezüglich der Frage?
Dass er am Schluss ein bisschen, dass es ihm ein bisschen zu viel war, weil es ging auch über mehrere Stunden. Und dass er halt ein bisschen...
Er ist ja jetzt, muss man sagen, er ist ja einer der Jüngste. Ich meine, wenn ich dann noch so benannt bin wie er in dem Alter, sage ich Hut ab, super. Und ich glaube, nach 2,5 Stunden, wenn man dann die 4000. Entführungsstory hört, kann ich ja verstehen, dass man vielleicht dann, ja, also du warst nicht enttäuscht, Christian, dass er jetzt irgendwie nicht
nein.
in Begeisterung ausgebrochen ist gleich.
Genau. Und wir freuen uns jetzt auf jeden Fall auf deine näheren Schilderungen und dürfen auch Fragen dazu stellen. Wir werden auch die Fragen aus dem Chat übernehmen, wenn welche auftauchen. Und
genau. Also schildere doch mal, was ist dir da so?
Also ich fange am besten mal chronologisch an. Also das erste Erlebnis, wo ich mich auch dran erinnern kann, das war, als ich glaube, 7 oder 8 war. Also es war 7 oder 8. Da habe ich keine typischen Grauen gesehen, sondern ich hatte auch so eine Bedroom-Visite, das sagt euch ja auch was vielleicht. Also dass sie halt wirklich in meinem Zimmer waren, die Wesen. Und das waren so, das war ein Wesen, das war ein... Wesen, was ich jetzt vor kurzem, das ist auch krass, vor 2 Tagen habe ich das Wesen, also es war ein Krakenwesen, hatte so einen spitz zulaufenden Kopf und war purpur, was ganz krass ist auch. Und das da hatte, ich glaube, da hat dann auch der Herr Ludwiger, Habi hatte ich auch gefragt, ob er das auch schon gehört, und davon hat er ja noch nichts gehört. Also sticht bei mir schon heraus. Auf jeden Fall, ja.
Und Kraken, wie kann man sich das vorstellen? Entschuldigung, wirklich wie so ein Oktopus. Ich finde, ich habe letztens wieder eine Aufnahme von einem Oktopus gesehen. Das sind dermaßen gruselig, faszinierend und auch wunderschön, wie sie die bewegen. Es ist completely another world. Und jetzt wirklich so wie ein Krake, wie bei uns auf der Erde im Wasser.
So, es hatte menschliche Augen, gelbe Augen, also so auch so ein bisschen so, ja, ein bisschen so Schlitzaugen, gelbe Augen. Und hatte einen spitz zulaufenden Kopf. Also es war einfach nur ja so ein spitz zulaufender Kopf, nicht wie bei einer Krake, wo der noch so gebogen ist oder so. Und dann halt auch 8 Arme. Also die habe ich sogar, also es müssten 8 Arme gewesen sein, können auch 10 Arme gewesen sein. Ich hatte mich doch sehr erschreckt.
Und, vielärmig auf jeden Fall.
Ja, viele Arme, genau. Also es waren mindestens 8, können aber auch 12 gewesen sein, das weiß ich nicht genau. Aha. Auf jeden Fall, das war so das Erlebnis. Und dann habe ich aber danach, also als ich das Wesen dann vor meinem Bett gesehen hatte, den Schreck bekommen. Und dann ist meine Erinnerung weg. Und da glaube ich dann halt auch, dass dann vielleicht so ein Entführungserlebnis stattgefunden hat. Ne? Und danach dann, also 2 Jahre später, hatte ich dann wirklich, das hatte ich auch erzählt, das hatte ich auch an Ludwiger damals erzählt, dass ich, also nicht jetzt bei dem Anruf, dass ich dann halt vor meiner...
Also hattest du schon Kontakt vorher mit Iloban von Ludwiger?
Was? Nein.
Aha, okay.
Ich meinte bei dem Anruf, genau.
Also okay, vorher bei dem Anruf, okay, ja.
Genau, das meinte ich. Auf jeden Fall, dass dann halt ein Raumschiff vor meinem Zimmer war. Das könnte aber auch ein Traum gewesen sein, der mich darauf vorbereitet hat, das weiß ich nicht.
Wie ein Raumschiff vor deinem Zimmer, was heißt das? Vor dem Fenster oder was?
Aus Fenster, genau. Und da glaube ich halt, also ich kann irgendwie nicht glauben, dass da ein Raumschiff vor war, weil das ist ja mitten in der Stadt in Rostock und da kann ich mir das nicht vorstellen. Das muss irgendwie ein Traum gewesen sein, der mich darauf vorbereitet hat oder so. Kann ja auch sein, ne?
Da hast du ja gemeint, zuletzt, dass du davon ausgehst, dass andere das auch gesehen hätten, wenn es in echt da gewesen wäre, ne?
Es ist ja nicht irgendwie auf dem Land gewesen oder so, wo keine anderen Häuser stehen, sondern richtig in der Stadt. Also eine kleine, also ein bisschen so.
Wie hat es ausgesehen, dieses Raumschiff?
Wie das ausgesehen hat?
Ja.
Das hatte so gelbe Lichter, gelbe und grüne Lichter und war weiß und hatte auch, also es hatte größten Anzahl war gelbe Lichter, die ich durch das Fenster gesehen habe, und 2 grüne und 2 rote. Ne? Also
ja, die Form, was hat es für Form gehabt? Wie groß, Form und so?
So länglich war das.
Länglich, okay. Und die Lichter auf der Seite das angeordnet?
Genau, an der Seite, genau.
Also das ist aber so lustig, dass diese Raumschiffe oder was auch immer das sind, die sind immer voll mit Lichtern. Und niemand hat es dann gesehen. Also, aber wie du selbst sagst, das kann ja jetzt auch, vielleicht hat sich es in einer Traumrealität oder ja, in einer anderen Realität abgespielt. Also da gibt es ja immer mehr Leute, die von solchen Dingen dann auch erzählen. Ne? Also ja.
Genau, und dann kann ich mich nur noch daran erinnern, dass ich halt an Bord dieses Raumschiffs war. Dann war ich in einem mit weißem Licht überfluteten Raumschiff. Also ich habe auch aus dem Fenster gesehen, da waren dann auch Sterne und die Erde habe ich nicht gesehen, aber auf jeden Fall habe ich gesehen, dass ich im Weltraum war. Also weil halt da die Sterne waren und aber in dem sag mal Raum war es total hell erleuchtet, aber es hat nicht geblendet. Das habe ich auch schon von anderen gehört, dass da immer so ein Licht ist, was nicht blendet, aber was total hell ist, ne?
Genau, das Licht, das irgendwie keine offensichtliche Lichtquelle hat und irgendwie von allen Richtungen weiß, gleichzeitig kommt, ja.
Genau. Und da sind dann 2 Wesen, 2 graue Wesen waren das auch, die waren so 1,50 Meter, also ein bisschen größer als 1,10 Meter. Die meisten sahen es 1,10 Meter oder 1,30 Meter, aber meine waren so 1,50 Meter groß, so groß wie ich damals als Kind. Und können auch 1,40 Meter, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, die haben mir dann gesagt, dass wir Menschen eine zerstörerische Rasse sind und dass wir halt die gleichen Fehler machen wie sie. Also die haben gesagt, dass sie ihren Planeten auch fast zerstört hätten, ne? Und dass sie halt so eine Art Arche Noah sind und diese ganzen, also sie bewahren halt diesen Genpool von den Menschen, von den Tieren auf der Erde und so auf. um das dann, ich habe mir so nachher gedacht, um das vielleicht auf anderen Planeten dann auszusetzen, wenn es auf der Erde halt kein Leben mehr gibt durch die Menschen. Ne?
Und das ist so seltsam. Also Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da gibt es so dermaßen viele Berichte, wo dann, und Iloban von Ludwiger greift auch einige jetzt in diesem IGAP-Bericht Nummer 3 auf, ja. Aber ich habe das schon vor in den 90ern schon, wo dann halt Menschen, also diese, da gab es mal einen so in Südamerika, der sie dann halt erzählt hat, dass sie ihm da Filme gezeigt haben von der Erde, wo alles nur mehr Öl verschmiert und also eine völlig zerstörte Umwelt war. Und dann so, oder auch Jim Sparks, der dann davon redet, ja, your planet is dying. Also der erzählt da über so eine Episode, wo er vor einem dieser extrem lebensechten Bildschirmen, die wirklich so auch emotional irgendwie da so was rüber, also ganz komisch. Und dann sieht er wunderschöne Landschaft und die wird dann immer welker und immer trister und dann am Ende so, your planet is dying, your planet. Also so richtig, wie ich das machen würde, wenn ich wirklich so Indoktrination. Ja? Und das ist das, was ich so ein bisschen, ja, was ich einfach ein extrem interessantes Detail von diesem Phänomen finde. Extrem.
Also. Das sagt es auch genau bei dieser Entführung. Da habe ich nämlich dann, also danach, als das Gespräch zu Ende war, also es ging, ich habe dann halt auch noch die Menschen verteidigt und gesagt, wir können uns ändern und so weiter. Und ne? Genau, musste ich machen. Und dann habe ich halt, also ich war damals noch ein Kind, also es war ja 1993, da war ich 11, ne? Und dann habe ich halt, als ich dem Einwesen, was auch ein bisschen so negativ gestimmt war, also der eine hat es so für mich ein bisschen positiv gewirkt, dass er halt ein bisschen was von den Menschen hält und der andere war total ja negativ und hat auch so eine negative Ausstrahlung gehabt. Und dann habe ich dem ins Auge gesehen und habe dann so eine Vision von einer Atombombenexplosion gehabt. Ne? Aber diese Atombombenexplosion, die habe ich dann so gedacht, das war, glaube ich, eher so aus der Vergangenheit, weil, das war irgendwie so, es war eine Mischung, als wenn ich da drinne wäre oder, also als wenn ich in der Atombombenexplosion drinne wäre oder, also ich habe auch teilweise, das war fast, als wenn ich das Verbrennen gespürt habe, aber ich habe es nicht richtig gespürt, aber es war sehr realistisch und ja, und das danach, also nach dieser Vision, sage ich mal, ist dann auch die Erinnerung wieder weg, ne, und dann habe ich halt wieder zu Hause gelegen, bin aufgewacht und ja. Aber danach sind dann halt auch noch Sachen passiert.
Hatte ich das als Kind? Also wie ist das da gegangen? Also du warst 11 Jahre und dann
8 oder 9 sogar beim ersten Mal. So, und das wo geht man als Kind hin mit so einer Geschichte? Ich meine, wie geht man damit um?
Man muss auch sagen, in den 90er Jahren, da war das UFO-Phänomen und so auch ein bisschen anerkannter. Also nicht anerkannter, aber es war halt ein bisschen mehr im Gespräch. Und gerade so unter meinen Schulkameraden war das so, dass ich gerade dadurch was Besonderes war und dass mir viele auch geglaubt haben. Da war das noch nicht so, dass das alles so verlacht wurde und so.
Du hast das erzählt? Du hast das deinen Schulkameraden erzählt?
Ja, ich habe das wirklich erzählt. Wow. Ich habe auch von anderen Leuten, die halt entführt wurden oder so, habe ich auch gehört, die sind dann alle sehr ruhig gewesen, haben nichts erzählt und haben sich nicht getraut, das zu sagen. Aber ich habe das wirklich sehr offen erzählt, muss ich sagen. Und habe damit auch relativ gute Erfahrungen gemacht. Manchmal wurde ich ausgelacht, aber damit konnte ich dann halt auch umgehen. Ne?
Genau. Und auch deiner Familie erzählt, also deinen Eltern jetzt im Speziellen?
Ja, und wie das kann ich auch sagen. 2008 hat mein Vater nämlich nach langer Zeit, wo er das auch für sich behalten hat, in der Familie, zu Weihnachten war das, erzählt, dass er halt auch solche Erfahrungen gemacht hat, aber so sehr schlimme.
Tatsächlich? Okay, weil das ist das nächste Interessante
das an dem Ganzen. Bei mir war das 93, das erste mit den Grangiers und der hat das dann erst 2008 erzählt. Ne?
Genau. Und wann ist bei ihm das passiert?
Ja, bei ihm ist es, also das hat er nicht erzählt, weil, meine Mutter hat ihn leider ausgelacht und hat er aufgehört und hat danach auch nur noch mit mir kurz mal drüber geredet und hat halt gesagt, dass er nicht glaubt, dass das Bösewesen sind, sondern dass sie halt einfach nur forschen und dass wenn es Bösewesen wären, die uns irgendwie erobern wollten oder so, hätten sie schon längst getan, hat er so gesagt. Das war so das einzige Gespräch, was wir danach noch hatten. Aber ein bisschen so Angst auch vor der Reaktion. Ich fand das auch nicht so schön von meiner Mutter, aber inzwischen, und das ist auch ein bisschen komisch, inzwischen ist es auch so, dass selbst meine Mutter selbst so auch so teilweise so Dokus guckt, wie zum Beispiel Ancient Aliens und sich dann doch dafür interessiert. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht Jetzt ist ja auch jetzt ein bisschen so auf den Trip gekommen, aber naja, ich weiß es nicht. Ne? Also auf jeden Fall meine Mutter und mein Bruder, bei meiner Schwester, die ist geistig behindert und blind, da weiß ich es nicht. Da habe ich sie auch schon mal gefragt, sie hat auch was gesagt, aber bei ihr weiß man immer nicht, ob das richtig ist, ne? Weil sie ja wegen ihrer geistigen Behinderung, aber ja, also mein Vater hat das halt 2008 erzählt und hat auch erzählt, dass er davon viele Albträume, also ganz schlimme Albträume hat, und ich habe ihn ja auch selbst schon so schreiend aufwachen gehört, ne? Und in diesen Träumen hat es sich dann halt immer um diese Untersuchung so gedreht. Das hat er noch erzählt, ne? Genau.
Das widerspricht sich aber jetzt gerade mit deiner Aussage von vorhin, wo dein Vater gemeint hat, das wären freundlich gesinnte Wesen, etwas?
Nee, so meinte ich das nicht. Ich meinte nicht freundlich, ich meinte mehr nur so neutral. Also ich meinte, dass sie halt, er meinte, dass sie nicht gefährlich sind. Das habe ich falsch gesagt, das ist schon richtig.
Okay. Ja. Mhm.
Also er meinte nur, dass sie nicht gefährlich sind. Also bei mir ist, ich kann ja sein, dass ich auch diese Erfahrung gemacht habe, aber dass sie halt die Erinnerung gelöscht haben. Das kann ja auch sein, ne? Genau. Aber bei mir waren es mehr so, Unterhaltung kann man fast sagen, genau.
Eine Unterhaltung mit diesen Wesen.
Genau. Und dann habe ich auch, da habe ich aber komischerweise die Erinnerung erst später wieder zurück, also da kam die Erinnerung sehr spät, dass ich halt wahrscheinlich auch während dieser zweiten Begegnung, also wo ich auf dem Raumschiff war, dass ich dann halt auch mit Kindern gespielt habe.
Hallo? Wir hören dich leider nicht mehr.
Weiße Haare.
Ah, jetzt. Jetzt
ein bisschen den Kopf ein bisschen dreieckig wie bei den Grauen. Ne?
Du warst jetzt kurz weg. Moment dabei. Du hast eben gesagt, du hast auch mit anderen Kindern gespielt. Auch das ist ja was man immer wieder auch hört. Kannst du da nochmal weitermachen? Weil man hat dich nicht gehört, leider.
Okay.
Bist du irgendwie auf WLAN oder so? Dann.
Nee, ich bin auf dem Handy, aber hör. Ah, hier.
Ja, dann musst du irgendwie, weiß nicht, falls du dich gerade bewegst. Beweg dich wieder zurück, oder? Jetzt höre ich dich. Ja, jetzt höre ich dich.
Ah, das ist gut. Also, ich habe halt mit so einem hybriden Kindern gespielt, die hatten weiße Haare, blaue Augen und hatten ein bisschen ein dünnes Gesicht, was ein bisschen unten spitz zusammenlief, ein bisschen auch wie bei den Grauen, ne? Und daran kann ich mich auch noch erinnern, und das war halt auch ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Also,
okay.
War Kommunikation möglich? Und wenn ja, auf welche Art?
Also es war Sprechen und Telepathie, ne? Aber was ich da wahrgenommen habe, weiß ich leider gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es halt positiv war. Ich habe nur so Erinnerungsblitze, so wo ich mich halt erinnere, dass ich das, also nicht das andere, wo wir uns unterhalten hatten mit dem Außerirdischen, wo ich mich unterhalten hatte, das war halt da kann ich mich viel besser dran erinnern, ne?
Und das waren zwei Erlebnisse, die du mit 9 und 11, habe ich das richtig erzählt?
Ja. Und mit 9, da war es dieser Bedroom-Visitor, und mit 11 war es mit im Raumschiff, ne? Genau.
Ja.
Und das im Raumschiff, das war auch das, wo ich dann mit den Kindern gespielt hatte, auch als Kind, ne?
Ja.
Genau.
Und wie ging es dann weiter?
Und genau, und dann gab es eine Zeit lang gar nichts mehr. Und dann, als ich dann erwachsen war, hatte ich halt ganz komische Begegnungen mit einem Wesen. Das war sehr groß, das war so 2,10 Meter oder 2,20 Meter groß. Und das hatte eine Mönchskutte. Ich glaube, davon habe ich auch schon was gelesen, auch in, ich weiß gar nicht, bei Illobrand von Ludwiger und bei Marcel Polte, glaube ich.
Ich lese gerade das zweite Buch von Marcel Polte, und da kommen diese Umhangswesen, nennt er sie, glaube ich.
Ja, genau. Aha. Genau.
Okay.
Das war 2012, witzigerweise, genau in diesem interessanten Jahr auch, wo ich die das erste Mal gesehen habe. Also dazwischen war eine sehr lange Pause, muss ich sagen. Ich hatte dann aber auch öfter noch Ufos gesehen und sowas, aber das sehen andere ja auch, ne?
Was hast du gesehen?
Also das waren meistens so eigentlich Lichter. Also entweder weiße Lichter, die wie Sterne aussahen, die dann da so hin und her geschwebt sind. Also am Himmel ganz weit weg. Oder halt, rote Lichter, grüne Lichter, gelbe Lichter, manchmal sogar mehrere. Verschiedenfarbige, also das meiste, was ich mal gesehen habe, waren, glaube ich, drei Lichter, eins rot, eins grün, eins gelb, ne? Und die sind miteinander, also die sind dann so nebeneinander so ein bisschen so komisch geschwebt. Genau.
Okay. Naja, ja. Also die meisten sehen keine, also ich habe noch nie sowas gesehen. Das heißt, irgendwo musst du schon eine gewisse Affinität haben dazu. Hast du irgendwann einmal es geschafft, da Bilder davon zu machen, von diesen Objekten? oder es versucht?
Das kann ich noch erzählen. Wenn ich Bilder gemacht habe, und das war echt krass, das habe ich übrigens, ich habe auch in einer Gruppe Kontaktleist über WhatsApp, und da haben sie auch gesagt, wenn ich Bilder machen wollte oder es filmen wollte, hat es immer aufgehört oder ist verschwunden. Und das ist auch, die haben wirklich auf mich reagiert. Und das haben halt andere Leute, die halt auch diese Erfahrung gemacht haben, die in meiner WhatsApp-Gruppe.
Ja, gute Ausrede, oder? Ne?
Ja. Das ist es halt. Deswegen hat man nachher keinen Beweis und.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Na gut. Ja. Na, es ist auch sowieso, selbst wenn sie nicht verschwinden, ist es gar nicht so leicht, Lichtpunkte am Himmel in der Nacht oder zu fotografieren. Genau, man kann es einmal probieren, ein Flugzeug zu fotografieren. Viel Spaß. Genau. Ist wirklich nicht so einfach. Jemand sagt im Chat, frag ihn bitte nach einem kleinen Kuttenwesen, 1 Meter groß, habe ich hiermit getan.
Ja, also ich habe auch schon, ich glaube, ich habe mal von anderen noch gehört, dass die auch so eine kleinen Wesen gesehen haben, aber ich habe tatsächlich nur diese großen Wesen gesehen.
2 Meter, ne? Nähernd, hast du vorhin gemeint.
Genau. Mhm. Genau, 2 Meter, genau. Also mindestens, waren wohl 2,20, denke ich sogar. Also der Raum war total, also das war krass.
Ja. Okay.
Ja. Und dann, das komme ich jetzt auch langsam schon zum Schluss, da kann ich noch von einer Begegnung erzählen, da habe ich Lichtwesen gesehen. Ich nenne die Lichtwesen, die waren so durchscheinend, also die waren so, sie hatten so teilweise so Striche aus Licht, ne? Und waren auch so 2 Meter groß. Und die haben mir was Witziges gesagt, was mir meine Oma früher als Kind gesagt hat, bevor sie gestorben ist. Die haben gesagt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, das hört sich komisch an.
Kommt von
irgendwo. Und das haben die gesagt.
Wie passend.
Also, immer kommt, einen Stammbuch spruchbar.
Vor allem kommt in einem Lichtlein daher und sagt dann, sehr gut, ja, okay.
Ja, genau. Das waren so Lichtwesen, das waren 2 Wesen. Und die habe ich sogar, die waren auch in meinem Raum, ne? Ja, und das war ein schönes Erlebnis, weil da hatte ich so ein ganz tolles himmlisches Gefühl, so, genau. Ja, aber ich hab noch einige Sachen erlebt, aber das sind so die herausstechendsten, weil sonst würde ich jetzt wirklich zu weit gehen, ne?
Mimi fragt, ob du Erfahrungen mit DMT gemacht hast.
Nein, habe ich nicht, ne.
Also zumindest nicht zugeführt, vielleicht endogen. Aber...
Mhm. Das könnte sein, ja. Also ich habe, also bestimmte, das kann ich noch erzählen, hat jetzt kommt ein bisschen aus dem Thema raus, aber ich habe die Fähigkeit, Auren zu sehen. Also ich kann, wenn ich mich konzentriere auf einen Mensch oder teilweise auch auf eine Pflanze, ne, wo Pflanzen fast immer grüne Auren haben oder blaue, kann ich dann halt die Aura der Person oder des Tieres oder der Pflanze sehen.
War diese Fähigkeit schon vor deinem ersten Erlebnis da? Kannst du dich da erinnern?
Nein, ich glaube, also das weiß ich nicht, aber eigentlich nee. Also es ist aber auch nicht mit dem Erlebnis gekommen, das ist so mit dem 14. Lebensjahr gekommen, also so als ich in die Pubertät kam, ne? Genau.
Kannst du da Diagnostik betreiben mit dieser Aurasichtigkeit?
Also ich habe schon verschiedene Leute, die ich gar nicht kannte, auf diese Art und Weise eingeschätzt, habe denen das auch gesagt, dass ich Auren sehe und dass ich die jetzt bei ihnen geworden bin, und dann habe ich denen erzählt, was es für Menschen sind. Aber so als Heiler oder so bin ich noch nicht unterwegs.
Okay.
Menschen auf der Aura einschätzen, was das für Menschen sind, ob die spirituell sind, und ich habe sie halt noch vorher noch gar nicht mit denen gesprochen oder so. Ich sage ihnen das dann aufs Gesicht auch zu, ne? So. Und das hat schon sehr, also es hat schon, ja, sehr
und gut. Stimmt es dann, wenn du so,
ja.
Okay.
Ja, die haben mir dann noch zugestimmt, genau. Mhm. Ja, genau.
Eine weitere Frage aus dem Chat ist, ob du dich an spezielle Gefühle vor diesen Erlebnissen erinnern kannst.
Also ich kann mich an ein Gefühl nach diesem Erlebnis erinnern, und zwar als ich diese Vision von einer Atombombe hatte, und das habe ich jetzt wieder, weil ich wahrscheinlich darüber rede, das war ein ganz negatives Bauchgefühl, und das ist da Jahre und teilweise ist es immer noch manchmal da nicht weggegangen. Also ich habe wirklich ein bisschen auch so psychisch darunter gelitten, weil ich so ein ganz schlimmes Bauchgefühl hatte. Und wenn ich schlafen wollte, musste ich mich immer auf den Bauch legen, damit dieses Gefühl abgedrückt wird. Ne? Mhm. Es war auch, es war wirklich von diesen Versionen, da ging es dann los, und es ist eigentlich bis heute geblieben. Ne?
Mhm. Also Solar Plexus oder was? In der Gegend?
Oder? Ja. Ja, ja.
Was ich auch interessant finde, ist, dass eben dein Vater auch solche, hatte dein Vater diese Erlebnisse auch als Kind, oder wann hatte er die?
Mir nicht erzählt. Ich versuche ihn immer zu fragen, aber er möchte darüber auch nicht sprechen, und dann lasse ich ihn auch dabei, ne?
Weil, das ist auch so eine eine Begleiterscheinung dieses Phänomens, dass das oft so in Familien generationenübergreifend passiert. Wenn jemand solche Erlebnisse hat, was immer jetzt die Ursache dieser Erlebnisse ist, dass dann auch ein Elternteil oder beide die hatten, oder sie sind Iren oder Indianer. Also da hat jemand einmal so eine Statistik gemacht. Und diese Gruppen scheinen sehr oft, oder ich glaube auch Aboriginals, keine Ahnung, aber Indianer auf jeden Fall und Iren. Indianer, ja. Also die machen dann sehr oft solche Erfahrungen.
Und es gibt auch einen Zusammenhang mit der Blutgruppe. Ich habe auch Blutgruppe 0 negativ, momentan dann AB negativ. Also dieser Rhesusfaktor negativ soll auch irgendwie damit zu tun haben. Das ist natürlich auch nicht immer so, aber ich habe auch in meiner Gruppe, also ne, ist ja nicht meine Gruppe, ich bin in der Gruppe von diesem Johannes Kühle, der diese Videos über Entführte macht. Da habe ich auch ein Video gemacht, also mit ihm.
Den Nachnamen hat man jetzt gerade nicht gut verstanden. Möchtest du ihn nochmal wiederholen, bitte?
Johannes Kühle.
Kühle.
Ja, der macht...
das habe ich irgendwo letztens gelesen.
Gemacht.
Bitte? Entschuldigung.
Der macht den YouTube-Kanal Aufgewacht.
Genau, okay.
Ja.
Irgendwo kommt der Name jetzt. Kommt mir vor bekannt vor. Ja. Okay.
Ja. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Worüber habe ich gerade geredet?
Wir waren so ein bisschen bei den Family Lines und...
Genau. Auf jeden Fall, mein Vater hat hat er mal was gefilmt. Also da hat er meine Videokamera genommen und hat gesagt, da sind UFOs und so. Und da hat er aber nichts auf die Videokamera gehabt, weil da war nur so ein komisches Geräusch. Und das Komische war, das war so wirklich wie so ein typisches UFO-Geräusch, wie man es aus einem Science-Fiction-Film kennt. Und da hat es dann versucht, aus dem Fenster von der Wohnung meiner Familie zu filmen. Und das Komische ist halt, dass ich dieses Geräusch 1999 auch mal mit meinen Freunden im Wald gehört hatte. Sogar am Tag war das, ne? Aber da haben wir dann auch nichts gesehen, ne? Und im Wald kann man sowieso nicht so richtig im Himmel was sehen, ne? Aber das hat er dann in der Nacht auch gesehen. Und dann in dem Moment, das war so 2002 oder so, habe ich dann auch so gewusst, dass er auch Erlebnis hatte. Aber ich habe auch halt auch gewusst, dass er nicht drüber sprechen will. Und dann habe ich ihn dann auch gelassen. Ich finde das auch richtig so, eigentlich, ne?
Ja, natürlich. Klar.
Und wenn er will und wenn das ihn bedrückt, ich meine, es hat ihn bedrückt, aber er hat jetzt damit abgeschlossen und genau. Und jetzt ist es sogar manchmal so, dass er sagt, das ist totaler Quatsch, aber dann, wenn man ihn wieder darüber anspricht, dann sagt er wieder, ach, es könnte doch sein, naja, das ist halt so, ne?
Okay.
Und ich hatte auch eine Zeit, wo ich total der Meinung war, dass das alles Quatsch ist. Und dann ist es halt, dann ist es halt wieder dieses Interesse gekommen und dann sind halt auch wieder Erlebnisse dazugekommen und dann habe ich halt wieder ein bisschen so dran, nicht ein bisschen, habe ich wieder dran geglaubt. Ne? Mhm. Genau.
Und kannst du rekapitulieren, wie viele Entführungserlebnisse du in Summe hattest?
Also ich würde sagen, es waren unter 10, so zwischen 8 und 9, die, wo ich mich ein bisschen dran erinnern kann. Ne? Also wo ich so ganz, ganz, also wie so Aufblitze hatte. So, ne? Also es war dann auch so, ich konnte mich dann in der Nacht, also wenn es in der Nacht war, meistens so zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr. Und ich konnte mich dann auch, wenn ich den nächsten Tag dann aufgewacht bin, oder konnte ich mich auch daran erinnern, aber halt nur so an so Blitze, so, also dass man halt gesehen hat, da, also dass halt was im Raum war oder so. Und einmal hatte ich das auch mit diesem Mönchwesen, da habe ich das, habe ich dann halt gelegen und da hatte ich auch eine Schlafparalyse. Ich sage aber trotzdem, auch wenn es eine Schlafparalyse war, dass es ja trotzdem sein kann, dass diese Wesen diese Schlafparalyse zum Beispiel auslösen oder so. Muss man dann damit nicht wegerklären. Ne? Auf jeden Fall habe ich mir dann gewünscht, dass er verschwindet und dann ist dieses Wesen, hat sich dann auch in nichts aufgelöst. Also es war auch wieder das Wesen der Mönchsgruppe, ne? Genau. Mhm. Ja.
Und hast du das Gefühl, jetzt passiert das in einem Traumszenario, in einer parallelen oder wie auch immer Wirklichkeit, oder ist es in unserer Realität? Wo spielt sich das ab?
Ich glaube, das ist eine andere Dimension. Auf jeden Fall eine andere Dimension. Vielleicht der Hyperraum oder so. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Also ich hab mehr so mit den Erlebnissen so. Aber ich bin der Meinung, es ist ein bisschen eine andere Dimension. Es sind auch, also sie können halt wechseln in unsere Dimension. Das glaube ich auch.
Also du glaubst nicht, dass jemand anderer, wenn du jetzt gerade dieses Erlebnis hast, dann ist dein Körper noch immer da, aber du bist in einer anderen Wirklichkeit.
Genau, also ich bin nicht irgendwo im Körper raus oder so. Ich hatte auch mal ein Nahtoderlebnis, aber Das war halt, da war ich halt wirklich aus dem Körper raus. Und deswegen weiß ich halt, dass das andere halt, dass ich dem Körper war. Das habe ich natürlich auch gemerkt.
Okay, und wann war dieses Nahtoderlebnis?
Da war ich 14.
Magst du über das auch noch? Weil ich meine, ich finde ja die Parallelen zwischen diesen Dingen immer auch sehr interessant.
Ja. Also beim Nahtoderlebnis, da war ich im Krankenhaus und hatte eine Überdosis bekommen. Auf jeden Fall glaube ich das. Ich weiß nicht halt warum. Ich konnte mich da nicht bewegen und nicht sprechen auf jeden Fall. Und
Überdosis also von was?
Von einem Psychopharmaka, weil meine Eltern hatten sich da doch Sorgen gemacht, ne? Das kann ich ja sagen, ne?
Na genau. Ja, okay.
Auf jeden Fall, dann war ich halt 5 Tage weg und konnte mich nicht bewegen und nicht sprechen. Und also am Anfang gleich war das, dieses Erlebnis. Da bin ich aus meinem Körper raus, habe meinen Körper von gesehen, wie er in dem Bett da lag. Dann bin ich durch einen weißen Tunnel, also das war erst so ein schwarzes, also alles war schwarz und in der Mitte war ein weißer Tunnel. Dann bin ich da durchgeschwebt, also ohne meinen Körper. Und dann war ich an so einem Ort, es sah aus wie so ein buddhistisches Mönchskloster. Also sehr schön und viele See, also ein Teich, nee, Quatsch, Flüsse und so und sehr viel Natur und alles. Und dann habe ich halt in diesem Erlebnis habe ich dann halt Freunde, also meinen besten Freund und meinen Lehrer gesehen, die mir dann halt erklärt haben, dass es nicht sind, sondern dass sie halt andere Wesen sind, die ich aber nicht verstehen kann, also ne, die ich nicht verstehen kann. Und sie haben mir dann gesagt einfach, dass ich noch nicht tot bin, aber dass ich ein ganz besonderer Mensch bin, der noch vieles Schöne, aber auch Schreckliche erleben wird. Und dann bin ich halt wieder in meinen Körper zurück. Ne? Genau.
Was für eine Verheißung, ne? Wahnsinn.
Ja.
Okay, und für dich waren diese Erlebnisse ähnlich, also als du dich in diesem, du sagst, genau, Raumschiff fandst oder an diesem Ort mit den buddhistischen Mönchen und deinen Freunden?
Das war also das mit dem, also das, ich nenne das jetzt mal so andere Welt, das war ganz anders, das war viel, viel intensiver und farbintensiver und auch viel schöner. Also im Raumschiff war es dann mehr so steril und so. Und das andere, da hatte ich auch so ein ganz himmlisches Gefühl. Also es war wie auch ein bisschen so wie das Erlebnis mit diesen Lichtwesen, ne? Also dass ich ein ganz himmlisches Gefühl hatte. Also es war krass eigentlich. Und nicht eigentlich, es war krass.
Es gibt dann immer wieder Berichte, das finde ich besonders, wo Leute eben auf so einem Raumschiff sind und dort riecht wie im Krankenhaus. Hattest du auch?
Ja.
Wirklich?
Nee. Ja. Das habe ich gehört. Habe ich nicht, auf keinen Fall. Nee.
Okay. Das ist nämlich schräg, ne?
Ja.
Raumschiff mit Krankenhausgeruch. Ja, okay.
Bei mir, als ich da war, hat es nach nichts gerochen, muss ich sagen. Also es war ganz steril.
Aha.
Ne? Genau.
Okay.
Und eine weitere Frage aus dem Chat. Hat sich bei dir körperlich oder psychisch im Laufe der Jahre irgendwas verändert? Durch diese Erlebnisse?
Ich bin auf jeden Fall zur Spiritualität gekommen. Also ich war früher, ich habe schon immer an Gott geglaubt, also ich bin auch Christ, aber ich habe immer mehr so an die Wissenschaft geglaubt. Und jetzt glaube ich halt an die Wissenschaft und an die Spiritualität, ne? Ja.
Schade, genau. Das Beste von beiden Seiten am besten, oder?
Genau, so sehe ich es auch. So sehe ich es auch, genau.
Ja. Pragmatik ist das eigentlich, ne?
Ja, richtig, stimmt.
Genau.
Ich habe einen Test gemacht. Ich war 40% rational und 60% intuitiv.
Mehrfach schon im Chat die Frage, wie alt du bist. Möchtest du das sagen?
39.
39?
Kann ich sagen.
Okay, 3 mal 13. Die Numerologie.
Mit der 13 ist auch nochmal so kurz, dass halt, wenn das Jahr wirklich Mondmonate hätte, dass es dann genau oder fast genau 13 Monate hätte.
Das
war nämlich früher bei den Bayern so. Das ist auch witzig.
Wir haben alle ein paar Jahre jünger wahrscheinlich.
Genau.
Das Jahr 13 Monate.
Und Mimi aus dem Chat möchte noch wissen, ob du seit diesen Erlebnissen die Dinge, also ich nehme jetzt einmal an, sie meint die Realität anders wahrnimmst. Ja.
Es gibt Phasen, wo es so ist, aber also ich kann dann so switchen so ein bisschen. Also gerade auch, wenn es um diese Sache mit dem Augensehen geht, ne, dann kann ich halt so zwischen diesen zwischen diesen, ja, Phasen zu switchen, ne? Also ich muss dann auch mich sehr konzentrieren und es geht nicht einfach so, ne?
Wie switchen? Zwischen was kannst du da switchen?
Na, dass ich halt, also es gibt so diese energetische Welt und dann gibt es die reelle Welt, sage ich jetzt mal. Und dass ich dann halt das sehe, was an, also halt das energetische, das meine ich, ne?
Genau. Nein, was du vorher gemeint hast mit aurasichtig, dass du...
Das Aurasichtige, genau.
Was siehst du denn da? Wie schaut das aus?
Genau, also bei mir sieht es sieht ja bei allen auch anders aus. Also die Farben sind gleich, aber ich sehe so bestimmte Sachen. Also ich sehe so um die Menschen so herum so Farben, die so aussehen, so Energien, die so rausströmen. Und das sieht sehr schön aus, aber so richtig, also ihr müsstet euch mal den Film Die Prophezeiung von Celestine angucken, da ist das ganz schön gut dargestellt, was ich sehe, weil das ist genau das gleiche sehe ich eigentlich auch.
Sabine, du hast das Buch davon?
Das Buch ist auch sehr schön, genau. Mhm. Ich habe alle Bücher gelesen, ich glaube 4 Bücher davon. Genau.
Da hat es dann ja auch einen zweiten Teil gegeben, oder?
Ich glaub, 4 hat er gesagt.
Ja, also 4, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Entschuldigung.
Die 10., die 11. und es gab sogar noch eine 12. Es gab 4 Bücher.
Gab, okay. Ne?
Ja.
Ja, 2 davon kenne ich, glaube ich.
Besonders schön, 10. So ein schönes Buch.
Da wird es ja gut beschrieben, was ich mich erinnere jetzt auf die Schnelle, wie bei Streit, in Streitsituationen zwischen den Menschen quasi diese Energien hin und her gezogen werden, so.
Man dann es abzieht, ne?
Ja, genau. Ja. Nimmst du das auch so wahr in der Art?
Ja, das nehme ich auch wahr. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich sehe das auch teilweise. Also ich muss mir auch ein bisschen immer, also wenn ich muss mich auch sehr konzentrieren, dann manchmal schaffe ich es auch nicht, dann bin ich halt, gerade geht es halt nicht, aber wenn es geht, dann kann ich genau das wahrnehmen, ja. Genau. Mhm.
Danke für deinen Anruf. Sehr, sehr spannend. Gibt es noch irgendwas? Ich meine, wann war das letzte Erlebnis, das du in dieser Richtung gehabt hast?
Vor einem Jahr. Und das könnte ich doch noch mal ganz kurz erzählen. Da war ich wieder im paralysierten Zustand, hab dann aber geschafft, mich daraus ein bisschen zu befreien, bin dann wie so ein Roboter rumgerannt und dann habe ich den Außerirdischen geschubst und dann ist wieder die Erinnerung weg, ne? Also das war auch da war ich dann auch ein bisschen und seitdem habe ich auch keine UFOs mehr gesehen, bin ich mal ganz ehrlich, so. Das ist ein bisschen komisch, weil wahrscheinlich sind sie ein bisschen zurückhaltender jetzt geworden. Von Ludwiger hat ja auch erzählt, dass es gar nicht so geht, dass man aus diesem Zustand kommt, aber ich hab's geschafft, muss ich sagen. Es war aber sehr, 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 sehr schwer.
Sag du.
Naja, wahrscheinlich wollen wir dieselbe Frage stellen. Also das heißt, du hast bewusst dich aus dieser Wahrnehmung oder aus dem Erlebnis rausgeholt.
Ja, nee, ich habe...
Du hast das unterbrochen.
Genau, das Wesen war in meinem Zimmer und ich habe das dann richtig so geschubst. Also ich habe das an den Schrank geschubst. Ja.
Und das Wesen war jetzt wirklich in deinem Zimmer oder warst du in einer parallelen Wirklichkeit, wo ein Wesen in einem Zimmer in dieser Wirklichkeit war?
Also, wie gesagt, ich bin der Meinung, es war wirklich hier. Aha. Und ich glaube auch, das habe ich ja schon gesagt, dass sie halt von ihren, also aus ihrer Dimension in unsere so switchen können. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Sonst hätte ich sie ja nicht so oft auch dieses Wesen, dieses Kragenwesen oder auch das andere Wesen, also es war das Gleiche, das waren immer diese Wesen mit der Mönchskutte, die hier waren. Auf jeden Fall, sonst hätte ich das ja auch nicht hier in meiner Wohnung gesehen. Ne? Sonst hätte ich ja nicht diese Bedroom-Visitor gehabt. Ne? Also es war dann nicht, also es war dann wirklich auch, ich habe auch gemerkt, dass es war eine Wachsituation, aber so als so Zwischending, weil es ja noch so ein bisschen paralysiert war. Ne? Genau.
Also dieses Wesen hat dich paralysiert und du hast dich aus dieser Paralyse befreit.
Also, aber nur so ein bisschen, so dass es gerade so, dass ich gerade so ein bisschen anecken konnte, sag ich mal, ne? Und danach hatte ich dann keine Erlebnisse mehr, aber es waren sowieso öfter mal 3 Jahre oder 2 Jahre dazwischen, also es kann dann auch wieder passieren, aber ich habe davor auch keine Angst, ich glaube, das wird angenommen.
Warum hast du das dann zu dem Zeitpunkt gemacht, vor einem Jahr? Also, warum ist dir daran gelegen, dass du aus diesem Zustand raus konntest und die quasi wieder Kontrolle über das Geschehen erlangen. Was war denn die Motivation dahinter?
Nein, ja, Kontrollverlust ist ja nicht so super.
Ja, natürlich, aber wenn du es ja auch nicht als negativ empfunden hast bis dato.
Sehr. Das ist ja eigentlich schon so, dass ich damit kein Problem habe, aber ich will halt auch nicht in diesem Zustand sein. Und dann habe ich halt gedacht, ich versuche jetzt mal mich zu wehren. So, das habe ich so mehr so aus, wie sagt man,
aus Neugier, aus, okay, aha, okay, aus dem Affekt heraus.
Affekt. Ich glaube schon, dass der Affekt ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür, weil ich meine, das ist einfach, also wenn du in einer Situation bist, bei der du durch äußere Einwirkung irgendwo machtlos bist, also das ist nicht angenehm. Und ich glaube, dann ist die ganz natürliche Reaktion, dass man sich aus dem befreien will, egal, ja. Aber es ist auch komisch, dass diese Art von Interaktion da stattfindet. Also das sagt schon ein bisschen was darüber aus, was für, wenn es jetzt nicht sowieso alles nur irgendein, weißt schon, ich meine, es kann, ich kenne dich ja nicht, das kann ja mögliche Gründe haben, aber sagen wir jetzt tatsächlich, da ist jetzt irgendeine Wesenheit, die da mit dir interagiert. Man muss sich ja die Frage stellen, ist das jetzt wirklich so eine positive Interaktion, wenn das Wesen dich eigentlich lähmt? Ich meine, aber auf der anderen Seite, wenn jemand in der Savanne bei irgendeinem Tier was machen will, dann betäubt das auch und macht das, weil, ja, weil es halt zu gefährlich ist. Also man könnte jetzt auch diesen Vergleich bringen und dann würde das
genau.
Ja, und dann wäre auch erklärbar, warum die dich jetzt in Ruhe lassen, weil sie denken, ich weiß nicht, der ist ein bisschen hat sich schlecht benommen. Ja.
Ich habe damit auch kein Problem. Ich habe schon so viele, also ich war schon so oft und wenn es erstmal aufhört, dann habe ich auch kein Problem. Ich habe zwar nicht, wenn sie es wieder machen, aber auch kein Problem, wenn sie es nicht machen.
Aha. Also im Chat ist jetzt auch die Frage gekommen bezüglich Rolf Ulrich Kramer. Hast du dir die Sendungen, zwei waren es, glaube ich, mit ihm angehört?
Ich habe mir wahrscheinlich nicht angehört, nee.
Also, okay. Mindwalking ist da das Stichwort.
Mindwalking, genau.
Doch, das könnte sein. Eine habe ich auf jeden Fall gehört, doch. Kam nur jetzt der Name jetzt nicht.
Und was glaubst du, ist jetzt der Sinn von, ich meine, man könnte jetzt sagen, ja, der Sinn ist eben genau das, was die dir da erzählt haben. Sie, die eine Begegnung, die du als Kind hattest, wo sie dir gesagt haben, wir sammeln halt Genmaterial und so hat Ache Noah. Aber die anderen Begegnungen, vor allem die zuletzt jetzt, gut, da kannst du jetzt dich nicht mehr so wirklich an die Inhalte erinnern, aber hast du irgendeine Idee, wo, was das eigentlich soll?
Ja, ich glaube, also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall diese Art mit der Arche Noah ist. Ich glaube aber auch, dass sie uns auf jeden Fall erforschen wollen, ne? Auf so eine persönliche Art, also nicht irgendwie, also dass sie halt mit uns auch interagieren, ne? Also genau. Mhm. Aber der größte, ich glaube, das größte ist wirklich das mit dieser genetischen Komponente.
Okay, das heißt wirklich dieser Arche Noah Aspekt. Wir gehen unter und sie wollen unseren Genpool erhalten.
Ja.
Super.
Ein langes und Gespräch, ne?
Bitte?
Das ist echt ein langes und interessantes Gespräch. Auch mit euch, was ihr für Fragen gestellt habt und was die aus dem Chat für Fragen gestellt haben. Da möchte ich mich auch für bedanken.
Mhm. Oh, bitte. Danke auch für, dass du das erzählst, weil, ich meine, es gibt ja unter Umständen eine hohe Dunkelziffer an Leuten, die sowas erleben. Ne? Mir erzählen ja immer wieder Leute was, die sagen, nee, jetzt erzähle ich jetzt dir, aber das erzähle ich sonst niemandem, spinnst, ne? Und ich verstehe, warum es nicht, es sind teilweise Sachen, wo ich sage, ja, ich verstehe, dass es sonst niemandem erzählst, weil, ich meine, das hört sich echt völlig durchknallt an, aber du bist A, nicht der Einzige und B, ja, man merkt dann schon auch, also ich bete mir ein, das jetzt auch bei dir zu merken, du hast da wirklich was erlebt. Das ist jetzt nicht so, dass du da jetzt irgendwas, ich meine, das ist ja irgendwas Lustiges ausdenkst, nur dass du dann bei irgendwelchen Talkshows oder sonst wo anrufen kannst und also das, und das ist eben bei sehr vielen so, dass man das Gefühl hat, der hat was Komisches, was wirklich Komisches erlebt und in Wirklichkeit hat keiner auch nur einen Schimmer vielleicht, also Iloban von Ludwig hat sicher einen Schimmer, aber sonst kaum irgendjemand auch nur einen Schimmer, was das für Erlebnisse sind, was überhaupt. Und ich glaube ja, man kann dieses ganze Rätsel und damit auch die Frage nach den sogenannten UFOs oder wie auch immer man sie jetzt gerade aktuell nennen möchte, nur lösen, wenn man die Frage nach der Natur und Beschaffenheit und so weiter von Bewusstsein selbst mit einbezieht. Und deshalb, glaube ich, ist das so ein gordischer Knoten, der sich nicht lösen lässt, weil du sagst ja selbst, das ist teilweise in anderen Realitäten, ja, aber was heißt denn das? Das ist ja, ne?
Ja.
Also das ist, glaube ich, so ein fundamentaler Punkt, an dem wir da sind. Und solange wir den so überhaupt nicht so richtig verstehen oder vor allem in der Breite, ist eben das Thema genau da, wo es ist, in irgendwelchen Late Night oder gar nicht so late jetzt noch, aber Talkshows oder sonst so.
Am halt. Lagerfeuer.
Am Lagerfeuer, genau.
Am Lagerfeuer, genau.
Am Lagerfeuer, da kann man, so wie auf der Alm gibt es keine Sünd und auf dem Lagerfeuer gibt es keine.
Seine Wahrnehmungen teilen.
Darf man mal schön. Kroppe vom Lagerfeuer, teile deine Wahrnehmung. Ja, vielen, vielen Dank. Lieber André.
Auch
ja.
Aus dem Chat ein vielfaches Dankeschön. Das gebe ich jetzt hiermit an dich weiter.
Ja.
Ja, danke.
Und ja, danke für deinen Anruf.
Okay. Jo. Tschüss.
Ja. Ciao.
Ciao.
Ja, sehr spannend.
Es ist so schräg. Ja. Also,
auch so diese Überschneidungen, also mit... deswegen hat mich das auch interessiert, wann diese Wahrnehmung, also dieses Erlebnis mit dem des Nahtoderlebnis passiert
ja.
ist, weil ich hätte mir gedacht, das wäre so ein Auslöser für sowas, weil ich einmal ein Buch drüber gelesen habe, von einem gewissen Pim van Lommel.
Ah, ja, ja.
Das ich glaube, ihr habt das damals erzählt.
Ja, ja, ganz interessant.
Herzspezialist genau, aus den Niederlanden, ja, ja, der das damals als einer der ersten eine prospektive Studie zum Thema Nahtoderlebnisse gemacht hat. Ja. Weil bis zu dem Zeitpunkt hat es immer nur Berichte von Menschen gegeben, die das quasi schon davor erlebt gehabt haben. Er hat gezielt das so gestaltet, dass er Herzpatienten, die halt nahe dem Tod waren, im Rahmen einer Studie danach dann interviewt hat und sie nach ihren Erlebnissen befragt hat und auch noch andere Parameter so gestaltet hat, dass sie einfach nachvollziehbar waren. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, er hat eben gemeint, dass solche Erlebnisse bei den Menschen oft andere Dinge nach sich ziehen, Erlebnisse nach sich ziehen und andere Arten von Wahrnehmung und eben eine größere Affinität zur Spiritualität zum Beispiel oder Erlebnisse in Meditationen, die dann stattfinden und dergleichen.
Naja, ich finde ja diese Verbindung dann, dass er auch ein Nahtoderlebnis gehabt hat, also diese Phänomene gehen total ineinander. Ne? Also zum Beispiel Whitley Strieber, der hat seine Frau Anne Strieber, die schon verstorben ist, die haben ja natürlich Unmengen an Post bekommen und die ist dadurch Tausende, also wirklich ich glaube, Hunderttausende von Briefen gegangen und hat ganz viel, also und da waren ganz viele Leute, die ihm, also Whitley Strieber, Communion, das ist so das Hauptwerk eigentlich von ihm, ja, und der hat viel geschrieben, Bestseller und Blockbuster-Filme, also interessante Figur. Und gibt es übrigens ein sehr spannendes Interview mit Jeff Kripal über Supernatural, das ist ein Buch, das er mit Whitley Strieber zusammen gelesen hat, also für die Englisch können, findet sich im Archiv. Aber in diesen Briefen, die sie da bekommen haben, da gibt es ganz viele Überschneidungen mit, dass dann in solchen Entführungsszenarien plötzlich Verstorbene auftreten. Er sieht dann zum Beispiel jemanden und denkt sich, aber den kenne ich ja, gell? Und ich weiß nicht, ob es er ist oder jemand, der ihm schreibt. Und dann plötzlich im Nachhinein erfahrt er, ja, der ist vor diesem Erlebnis gestorben. Also ich glaube, dass diese Realität, in denen sich diese Entführungserlebnisse abstimmen, spielen die Realität, die Wirklichkeit, in die wir offenbar eintreten, wenn unser Körper aufhört und wir halt uns vom Körper abtrennen und halt dann nur mehr dieser Geist sind, was immer das ist. Also jetzt nicht Geister, aber dieses Bewusstsein sind.
Aber genau dort.
Das, was dann oft als parallele Wirklichkeiten, was dann Menschen in Meditation und so weiter oft spontan erleben, wie Jung Ziewe, dass die Dinge zusammenhängen. Und das verwirrt uns so.
Wobei ja genau an diesem Punkt sich die Geister scheiden.
Ja.
Zwischen den Materialisten und denen, die auch an etwas über den Materialismus hinaus glauben oder überzeugt davon, dass es das gibt? Oder?
Ja, und wobei das überhaupt nicht sein muss, dass es keine materielle Komponente gibt, überhaupt nicht. Aber ich glaube nicht, dass es auf Nuts and Bolts UFOs, wie man so schön sagt, dass es sich auf das beschränken lässt. Das schaut für mich überhaupt nicht danach aus. Mhm. Also ich komme dann fast schon inzwischen von der anderen Seite. Ich schließe aber nicht aus, dass es auch eine physische Komponente gibt. Also ich gehe jetzt halt davon aus, dass es da was Physisches gibt und dann ja, alle möglichen Wahrnehmungen davon verschiedene, sondern ja, ich bin eher der Meinung, das ist ein Bewusstseinsphänomen, aber es gibt dann komischerweise auch eine physische Komponente und dann gibt es natürlich bei UFOs auch ich sage mal, Aspekte oder Teile, die jetzt gar nichts mit dem zu tun haben. Das sind einfach Drohnen. Und das ist wirklich so ein Spektrum. Und das ist vielleicht eine Technologie, die ich spekuliere jetzt wildest einfach. Ja, und übrigens, die Skype-Leitung ist offen. Ja, also bitte ruf doch an. Und rede noch länger da.
Aber das sagt ja auch der in der Dokumentation Sirius von den Amerikaner, den du letztens in der Sendung von mit Ilo Brandt von Ludwig
Stephen
auch.
Greer. Stephen Greer, danke. Greer ist eine super Figur, also wirklich großartig.
Kommt da nicht auch zur Sprache dieses Energiethema und diese Technologien, die möglicherweise uns mit unserem Energieproblem auf dem Planeten eine große Hilfe sein könnten, die vielleicht auch tatsächlich schon existieren im militärischen Kontext, geheime Forschungen, was auch immer, wovon wir nichts wissen.
Ja.
Weil es fließen ja Unmengen an Gelder auch in militärische Projekte, die nicht offengelegt sind oder werden,
ja,
wo sie hingehen. Also das ist ein großes Fragezeichen.
Jemand schreibt, nur schreibt, manchmal habe ich den Eindruck, dass die meisten hier nur chatten wollen. Ja, aber chattet doch mit uns so in Natura.
Mhm.
Ja. Crop FM Lagerfeuer. Endlich wieder mal aus dem Studio. Wir haben einen super Jingle. Ich spiele ihn jetzt noch einmal, weil er mir wirklich so gut gefällt. Aber wir haben einen Anrufer. Dann spiele ich später.
Nach dem Anruf.
Hallo.
Hallo?
Ja?
Ja, hallo.
Hallo.
Wir hören dich. Hörst du uns auch?
Ja, ich höre euch auch.
Sehr gut.
Und zwar, ich würde gern über meine Träume erzählen, die ich habe.
Ja? Mhm. Bitte.
Und zwar, ich fange mal, ja, wie der vorige Anrufer auch chronologisch an.
Du beginnst von vorne, das ist immer eine gute Idee.
Genau. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen.
Das ist okay.
Das sind wir alle.
Wir sind einmal ein bisschen nervös. Das gehört dazu, sonst ist total fad.
Aber es ist sehr mutig, dass du anrufst. Danke ja, dafür.
Super.
Mhm. Also ich habe 2007 oder 2006 ungefähr begonnen mit einem Traumtagebuch. Ja, einfach weil es mich interessiert hat, weil das war auch ungefähr die Zeit, wo ich mit Crop FM angefangen habe zu hören. Und ja, habe dann einfach mal so alle Träume, die ich gehabt habe, aufgeschrieben, habe so ein bisschen Statistik auch gemacht, so ungefähr einmal im Monat bis viermal im Monat kann ich mich an meine Träume erinnern, nicht immer an alles. Und irgendwann habe ich dann so ein Erlebnis gehabt, also da habe ich geträumt irgendwie, dass ich in eine Taverne gehe und irgendwie daneben ist auch eine Kirche und dann ein paar Tage später war ich... Also ist das wirklich eingetreten. Ich bin, also ganz konkret, ich habe damals bei einem Projekt mitgearbeitet, wo es Catering gegeben hat. Das war so ein Filmprojekt. Die Schauspieler haben mit Essen versorgt werden müssen. Und dann ist was von dem Catering halt übrig geblieben. Und ich habe mir gedacht, okay, ich spende das karitativ. Also ganz konkret, ich habe das in Wien zur Gruft gebracht. Und wer die Gruft kennt, der weiß ja, dass da geht so Stiegen hinab und dann ist man da in so einem... Ja, in so einem Raum halt und gleich daneben ist so ein Platz mit einer Kirche. Und ich habe dann so irgendwie gedacht, komisch, das habe ich doch geträumt vor ein paar Tagen. Und ja, habe mir aber dann nicht näher dabei gedacht. Und genau, das war so das erste Erlebnis. Und dann sind so weitere Erlebnisse gekommen. Also ich habe dann auch irgendwann mal geträumt, dass ich mit einer Freundin ein Gespräch über ein bestimmtes Thema habe und ein paar Tage später hat diese Freundin dann mich wirklich auf dieses Thema angesprochen. Und ich habe geträumt, dass ich einen Bekannten auf einer Familienfeier treffe, und das ist dann wirklich ein paar Monate später eingetroffen. Und ja, das habe ich beobachtet irgendwie, dadurch, dass ich meine Träume aufgeschrieben habe.
Sehr, sehr spannend. Das interessiert mich jetzt besonders, wie du, hast du irgendwas dafür getan, dass du dir die Träume besser merkst? Das ist in Richtung Technik, wie luzides Träumen, wie man das induzieren kann?
Ja. Also ich habe jetzt schon länger nichts damit gemacht, leider, weil mir der Zeit oder der Fokus auch fehlt. Aber gerade wie ich in der Zeit, wie ich begonnen habe, Träume aufzuschreiben, 2006, 2007 herum, da habe ich schon ein bisschen intensiver damit gearbeitet. Also ich habe, wenn ich mich schlafen gelegt habe, so ein bisschen meditiert noch davor, mich konzentriert auf den Einschlafprozess sozusagen. Das hat meistens nicht funktioniert, also ich bin dann irgendwann weggepennt. Es hat nur ganz selten funktioniert, dass ich irgendwie den Einschlafprozess bewusst miterlebt habe. Aber also so richtig luzides Träumen habe ich erlebt, aber nie bewusst hervorrufen können, sondern das ist dann immer ad hoc passiert. Also ich habe geträumt, auf einmal habe ich so gemerkt, okay, Moment mal, irgendwie ist das nicht real oder irgendwie ist das nicht die normale Realität, die ich gerade erlebe, sondern ich träume gerade. Aber bewusst ist das leider nie eingetreten. Und ja, und auch ich nenne es jetzt mal Zukunftsträume, also es...
Im Chat schreibt jemand Präkognition, das wäre vielleicht ein treffender Begriff.
Ja, also ich weiß nicht genau, welchen Begriff ich da diesen Erlebnissen zuordnen soll, aber es ist auch schwierig, weil ich das eben nicht irgendwie bewusst hervorrufen kann. Ich wünschte, ich könnte das wäre phänomenal, aber es geht leider nicht. Und ich habe jetzt auch schon länger nicht solche Erlebnisse gehabt. Also es kommt und geht. Also ich kann das nicht genau beeinflussen.
Sind diese, also, und, ja?
Ja, und ich wollte noch sagen, das sind jetzt auch keine großen Vorhersagen, die ich, oder keine großen Erlebnisse, die ich da irgendwie träume. Also ich träume jetzt nicht, World Trade Center, 9/11 habe ich jetzt nicht irgendwie geträumt oder Corona nicht, sondern das sind so absurd alltägliche,
sehr persönliche Träume.
Also, ja, genau, eigentlich sind es immer Dinge, die mich persönlich irgendwie betreffen. Mhm. Und nicht die Gesellschaft als Ganzes oder nicht irgendwelche einschneidenden politischen Erlebnisse oder so ähnlich.
Und weißt du, wenn du geträumt hast, dass das jetzt möglicherweise wieder ein Traum gewesen sein könnte, der dann Realität wird, ein paar Tage später? Unterscheiden sich diese Träume jetzt von der...
Ja, genau, guter Punkt.
Wie sie sich anfühlen einfach?
Ja, das ist, ich habe es gerade aufgeschrieben. Haben diese Träume, super, eine besondere Qualität, genau.
Ja, es... Also... die Träume, die ich habe, also sagen wir so, die normalen Träume unter Anführungszeichen, also die Träume, die ich halt so habe und mich dann daran erinnern kann und die ich aufschreibe, die haben meistens keine besondere, unter Anführungszeichen, Traumqualität, sondern ich wache halt am nächsten Tag auf. Meistens, das ist auch so ein Ding, also ich wache auf, dann kann ich mich noch erinnern an den Traum und ich muss ihn dann meistens innerhalb der nächsten 15 oder 25 Minuten oder manchmal geht es auch noch länger, dass ich mich daran erinnere, aber wenn ich den Traum erst am übernächsten Tag oder so aufschreiben will, dann wird es schon schwierig, weil ich mich dann nicht mehr an alles erinnern kann.
Mhm. Das ist sehr lang. Also bei mir
ist das oft innerhalb von einer Stunde dann wieder weg.
Wenn
Also ja, zumindest also das Ausformulieren, also aufschreiben jetzt, das finde ich jetzt gar nicht so, aber das Ausformulieren für sich selber, die Gedanken in Worte fassen, wenn man das nicht macht, dann hat man den Traum, also ich zumindest, dann wieder vergessen.
Ja, und da finde ich es auch spannend, also ich habe so beobachtet, dass ich, gleich nach dem Aufwachen weiß ich oft noch sehr viele Details, also auch so Dinge wie, also ich schreibe oft auch, ob das irgendwie Tag oder Nacht war, wenn ich an diesem und jenem Ort war oder wie ich mich da gefühlt habe, wie so die Atmosphäre war, wie ich das wahrgenommen habe. Also ich schreibe oft so Gefühle auf, die ich halt wahrgenommen habe, von mir selber und auch von anderen Personen, wenn andere Personen im Traum waren. Aber mit der Zeit geht das dann halt, gehen dann immer mehr Details verloren und ja, eben nach 2 Tagen kann ich dann nur mehr aufschreiben, okay, ich war, weiß nicht, an diesem und jedem Ort und weiß aber nicht mehr, was dort passiert ist oder so ähnlich. Und das ist bei normalen Träumen so. Und es gibt dann aber Träume, die intensiver sind, also die eine intensivere Qualität haben. Und mit intensiver meine ich, dass ich, ja, wie soll ich das ausdrücken? Dass ich, also dass irgendwie Emotionen stärker involviert sind oder dass ich, ja, es ist wirklich schwierig, das auszudrücken, aber ich bin irgendwie mehr involviert noch in den Traum oder ich, das sind oft auch Träume irgendwie, wo ich vielleicht aktiver bin oder ich kann das sehr schwer ausdrücken, aber es,
ich kann mir
es ist auf alle Fälle so, wenn ich am nächsten Tag dann aufwache und mich erinnern kann, dann ist die Erinnerung irgendwie lebhafter.
Ich meine, es gibt ein paar ganz wenige Träume, an die kann ich mich, vor allem jetzt einer fällt mir ein, erinnern, als wäre gestern. Also da gibt es dann so ein paar Bilder, aber nur so ein paar kurze Szenen. Ja. Aber die bringen sich wirklich ein und die waren im Traum wirklich so hyperreal. Also hast du auch manchmal dann so Träume, ich weiß, wir haben vorher das Thema luziden Traum angesprochen, ich habe das nicht ganz jetzt mitgekriegt. Bist du manchmal bewusst im Traum träumend oder?
Ja, also eben, aber nicht leider bewusst. Also ich kann das nicht bewusst hervorrufen, sondern das passiert auch, ja.
Also du bist luzide, aber du kannst nicht willentlich hervorrufen, meinst du das jetzt?
Ja, aber ich bin auch nicht immer luzide. Also dass ich luzide im Traum bin, ist eher selten.
Und hast du da dann schon irgendwelche besonderen Erlebnisse? Weil luzid, jetzt nur für die jetzt nicht wissen, was das bedeutet, dass man sich während des Träumens der Tatsache bewusst wird, dass man träumt. Und dann eben, ich hab beim Ziewe-Interview, ein paar Tage davor hatte ich sowas. Ja? Mhm. Und war mir klar, das muss jetzt eigentlich ein Traum sein. Wollte das dann beweisen, indem ich fliege. Das ist dann im Traum nicht gegangen. Und dann habe ich mir im Traum gedacht, okay, das ist wahrscheinlich doch kein Traum. Ist aber total komisch, weil ich meine, ich bin da wo, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Also das war wirklich seltsam. Also habe ich mir selber ein Bein gestellt. Und dann habe ich mir gedacht, na, dann träume ich offenbar doch nicht. Und dann bin ich aufgewacht. Aber du schaffst es dann wirklich im Traum, dir dessen bewusst zu werden und dann bewusst im Traum zu agieren?
Na, also, bei mir ist es dann auch.
Ja, das heißt luzide. Das heißt so, luzide, dass, ne?
Ja, eben, ich weiß dann so, okay, passt, ich träume jetzt. Und dann hält das noch, ja, also Zeit ist ja auch so ein Ding. Ich weiß dann nicht, wie lange das andauert, aber gefühlt dauert es dann eher kurz, bis ich dann leider wieder aufwache. Oder auch, dass ich luzide bin und dann aber wieder in den Traum zurückfalle. Und am nächsten Tag fällt mir dann ein, hey Moment, ich habe den Traum gehabt und mir ist bewusst geworden, dass ich geträumt habe, aber dann bin ich wieder.
Dann hast du dich wieder einlullen lassen, so quasi. Vom
Traum. genau, ja. Ja. Das ist sehr ärgerlich.
Sehr ärgerlich, ja. Na, ich meine, der Jürgen Ziewe zum Beispiel, was der da erlebt, ist ja völlig irre. Ich mein, und der ist halt dann wirklich, bam, jetzt bin ich da und der lässt das ja nicht mehr los und der checkt es das auch, dass er dann jetzt wieder, so wie du, jetzt sich wieder einlullen lässt von der Traumfee und dann wieder, nein, er bleibt da und. Ist dann in Realitäten, die hyperreal sind, also die, eh klar irgendwie, also da herrschen halt auch vielleicht andere optische Gesetze oder man sieht nicht mit seinen optischen Augen, sondern man sieht auf eine andere Art. Und ja, ich meine, hast du eigentlich das Gefühl, dass diese Traumwelten weniger real sind oder weißt du, was ich meine?
Ja, also ja, was heißt weniger real? Also
Vor allem jetzt zum Beispiel, wenn du es schaffst, das irgendwie zu objektivieren. Das heißt, du hast ja am Anfang erzählt, du sprichst da mit jemandem über was und dann spricht dich diese Person wirklich auf das an. Okay, jetzt kann sein, das war irgendwie so eine Präkognition, aber ja gut, aber auf irgendeiner Weise objektiviert es diesen Traum ja auch, weil ja der andere jetzt plötzlich auch involviert ist, ne?
Ja, verstehe. Also während dem Traum merke ich eigentlich, also während dem Traum merke ich nicht, dass irgendwie, dass es irgendwie eine andere Qualität von Realität ist. Mhm. Aber am nächsten Tag, wenn ich den Traum dann aufschreibe und so ein bisschen drüber nachdenke, dann habe ich doch oft so das Gefühl, okay, irgendwie habe ich das zwar wahrgenommen, aber es war in so einer Art Nebel oder es war so in einer Art Wattewelt oder es ist also es ist nicht so gut greifbar irgendwie wie eben die Realität im Wachbewusstsein. Aha, das merke ich erst im Nachhinein.
Wattewelt gefällt mir total gut. Wirklich. Das glaube ich, sag's dir nur.
Also ich hätte es jetzt so beschrieben, so ein bisschen nebelig, irgendwie immer alles von der Wahrnehmung her.
Ganz
so
genau.
Wie
genau.
Durch einen Schleier, so empfinde ich das. Aber also das heißt, jetzt von dem her unterscheiden sich deine Träume, die dann, wo sich dann in der Realität quasi zeigen, dass sie irgendwo eine Präkognition waren, nicht dadurch von anderen, dass sie klarer waren, ja, dass sie realer erschienen sind, weil so, ja, also so kenne ich das nicht. Ja, dann im Unterschied.
Ich glaube, ich kann die Frage irgendwie, ich kann das gar nicht so klar beantworten, weil ich das kann ich selber nicht so genau sagen eigentlich. Es ist wirklich schwierig, weil im Traum oder wenn ich so einen Traum habe, der sich dann ein paar Monate später oder eine Zeit später dann sozusagen manifestiert in der Realität, im Wachbewusstsein, ich komme dann immer erst im Nachhinein drauf. So, ich habe auch schon das Erlebnis gehabt, dass ich eben was geträumt habe, den Traum vergessen habe, auch nicht aufgeschrieben habe. Und dann eine Zeit später ist etwas passiert, eben im Wachbewusstsein, in der normalen Realität unter Anführungszeichen. Und in dem Moment merke ich so, hey, Moment mal, irgendwie diese Szene, genau das habe ich geträumt. Und,
ich habe das manchmal, dass ich so durch ein Parallel-Graz gehe und dann irgendwie drauf komme, ich bin jetzt zwar in Graz, aber es sieht völlig anders aus.
Ja, das habe ich auch. Mhm. Das, ich habe mal, und zwar, das ist auch interessant, also ich wohne in Wien und du hast ja vorgefragt wegen Luzidträumen und ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn ich luzid träume, das sind das oft Träume, wo ich fliegen kann. Also ja. Ich fliege dann oft irgendwo herum und das sind wirklich tolle Träume. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber gerade in diesen Flugträumen werde ich oft luzid. Mhm. Und da ist es mir auch schon passiert, dass ich durch Wien geflogen bin, so über die Gassen, und es war irgendwie, das war so eine morgengrauen Welt, also es war alles so in einem rötlichen Licht, wunderschön, keine Leute auf der Straße, keine Autos. Das war, ja, ein schöner Traum, ein schöner luzider Traum, aber es war irgendwie nicht so, ich war mir nicht ganz sicher, ob das eben das reale Wien ist oder ob ich nicht irgendwo anders bin.
Also ich kenne das auch, ich habe das für mich einmal so, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist, aber so eingeordnet, dass das wie eine unfreiwillige außerkörperliche Erfahrung ist, die man da macht, wenn man so fliegt, weil vor allem nämlich der Punkt, dass man, wenn man vermutlich durch irgendeinen äußeren Reiz, was auch immer, es juckt dann vielleicht an der Nase oder keine Ahnung, dann plötzlich wieder in den Körper wie zurückfällt. Kennst du das auch? Und dann ist der Traum aus und dann ist man so wie auch wach?
Ja, also das habe ich schon sehr lange nicht gehabt. Das habe ich als Kind oft gehabt. Und ich habe da aber mal gelesen, dass das, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr genau erklären, aber es hat irgendwas mit dem Gleichgewichtsorgan, also mit dem Ohr dieser Schnecke, und es soll damit irgendwie was zu tun haben. Also damit kann man das.
Also das wäre eine physiologische Erklärung.
Herkömmlich erklären. Mhm. Genau, ja.
Okay.
Nein, man kann ja manche Sachen ja ganz normal erklären. Ne?
Sicher. Ja. Ah, dann wollte ich noch, genau, das wollte ich noch ergänzen zum, der Anrufer vor hat ja von seinen Erlebnissen erzählt mit Entführung, also mit Aliens. Ich habe auch mal einen Traum gehabt, da ist mir ein Grey erschienen und es war ein sehr heftiger Albtraum. Ich kann mich noch erinnern, an dem Abend war meine Freundin bei mir und ja, wir sind halt zusammen im Bett gelegen, haben geschlafen und dann habe ich eben diesen Albtraum gehabt, da ist irgendwie ein Grey neben dem Bett gestanden, der hat einen sehr großen Kopf gehabt. Also wenn ich nicht so Angst gehabt hätte, dann, also eigentlich hat er sehr lächerlich ausgeschaut, weil er hat sehr, sehr dünne Arme, sehr dünne Beine gehabt, aber sein Kopf, der war irgendwie wie so ein, der war aufgeblasen wie ein Luftballon. Das hat richtig komisch ausgeschaut. Aber ja, ich habe halt sehr Angst gehabt in dem Traum und ich habe dann irgendwie, ich habe mich auch nicht bewegen können und der hat irgendwie, also ich habe nur wahrgenommen, der wollte auf mich zugehen oder auch auf uns zugehen und wollte irgendwas bei uns machen und ich habe irgendwie mich nicht bewegen können, habe ziemlich Panik bekommen, dann habe ich irgendwie, also ich habe ihm dann irgendwas ins Gesicht gesprüht, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich habe nur irgendwie in Erinnerung, ich habe ihn irgendwie angesprüht und das hat ihn irgendwie in die Flucht getrieben und ja, das, und dann bin ich aufgewacht, schweißgebadet und ja, das war sehr komisch.
Pfefferspray gegen Greys.
Ja, es gibt ja auch den, genau, das im Nachhinein dann, wie ich den Traum aufgeschrieben habe, ist mir auch eingefallen, es gibt ja diesen, ich finde ihn ziemlich schlecht, den Film, mit Mel Gibson, wo der in dieser, da sind ja auch irgendwie Aliens in der Maisplantage und der ist so, ich glaube, so ein...
Die Sorge ist so, die ersten zwei Drittel, eigentlich wirklich ein guter Film, und zwar über Kornkreise geht es da auch, oder?
Ich habe den Film schon so, das ist schon
so
lange her.
Wo dann am Ende diese Aliens auftreiben, die man dann mit Wasser vertreibt.
Ja, genau.
Ja, wie heißt denn der Film schnell? Aber es geht am Anfang über Kornkreise und es ist eigentlich die ersten Zeit.
Science, schreiben Sie.
Science, danke, ja. Einfach auf dem Chat kann man sich verlassen.
Ja, da ist Verlass.
genau, Science. Wirklich, wir finden den Anfang bis zur Hälfte, bis zu sogar noch vielleicht zwei Drittel wirklich gut und dann, ich weiß nicht, was passiert. So als ob jemand einen Schalter umlegt und dieser Film wird so lächerlich banal und öd, dass man sich echt denkt, das waren jetzt zwei Stunden für, da hätte ich genauso gut, ich weiß nicht, in den Himmel starren können. Was meistens eh besser ist.
Im Chat ist eine Frage gekommen, ob du die Matrix erkennst. Jonathan oder Jonathan Dielers und Nicole Schreiber.
Jonathan,
ich stelle die Frage mal so in den Raum.
Jonathan Dielers, der kommt bei mir, der hat einmal über ein, also der kommt in der Miniserie Trau deinen Augen nicht auf jeden Fall vor. Und der macht, ich höre den Namen immer wieder, also der macht da einige Dinge, aber ich weiß jetzt nicht genau, was halt.
Ja, mehr ist da jetzt auch nicht gestanden. Also das heißt, du kannst mit den beiden Namen auch nichts anfangen jetzt.
Na, leider nicht.
Ja, aber jedenfalls danke für deine traumhaften Einsichten.
Ja, gerne.
Okay.
Ja, danke. Danke. Schönen Abend noch.
Schönen Abend.
Ja, ebenfalls. Ich höre jetzt weiter.
Ja, sehr gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Falscher Jingle. Shit, jetzt wollte ich einfach... Falschen Jingle gespielt. Den wollte ich spielen. Ich finde ihn sehr schön.
Crop FM Lagerfeuer.
Man kann über alles reden.
Ja, und falls du Anrufer jetzt nicht im Chat bist, gebe ich dir auch das Danke aus dem Chat weiter.
Genau, ja. Crop FM Lagerfeuer. Programm wird von den Zuhörern gemacht, auch wenn die meisten vielleicht nur dabei sind, um im Chat irgendwie sich zu tollen. Ja.
Genau, vorhin war eine Frage im Chat bei unserem
Hilfe,
ersten
Hilfe, das Studio brennt, schreibt jemand. Genau.
Entschuldigung. Weil wir ein Lagerfeuer machen. No.
Ja, es brennt.
Zumindest knistert es schön.
Ja.
Und es ladet ein, Geschichten zu erzählen.
Genau, und das muss nicht jetzt, das, man muss überhaupt nichts Besonderes. Also ich muss mich übrigens bedanken. Dass nämlich so schnell, nachdem AT kurz weg war, DE zumindest wieder da war für den schnellen Support bei Mu.at, also mein neuer Host. Großes Danke vor allem an Ralf. Super, super schnell ist das alles gegangen und ja. Und man sieht dann dadurch, wie wichtig der Newsletter ist. Mhm. Ja, weil oft, ja, die Verbindung ist dann weg. Ne? Und ich wollte ja ein bisschen jammern, wie schwierig das ist, also die letzten zwei Wochen waren extrem stressig mit diesem, also es waren aber andere Dinge und so, weiß man nicht. Aber
du kommst nicht zum Jammern, Tarek.
Erzähl das anders mal.
Nachher.
Hallo? Hallo? Du bist on air.
Hallo?
Ja, hallo.
Kann man mich hören? Hallo?
Man kann dich hören. Servus.
Ja, schön. Servus.
Hallo.
Ich stelle mich mal vor, ich bin die Nur vom Chat.
Die wer?
Die Nur vom Chat.
Nur, ah.
Genau, Nur, genau.
Die behauptet hat, dass alle nur hier sind wegen dem Chat und nicht wegen der Sendung. Das bist du.
Das bin ich, genau. Weil alle so viel chatten hier und manchmal gar nicht themabezogen, aber wirklich nett.
Der Neo ist ein ganz schlimmer.
Und der Neo ist derjenige, der jetzt gesagt hat, jetzt ruf doch du mal an. Ich glaube, er traut sich nicht.
Sehr gut. Und du traust dich, das ist toll.
Ja, ich traue mich. Und da ihr ja gesagt habt, es muss nichts Besonderes sein, habe ich gedacht, erzähle ich einfach mal eine Geschichte.
Bitte.
Aber schon eine echte.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir können sie ja nachprüfen, aber erzähl mal. Wir werden
genau. Also ich fand sie damals ein bisschen gruselig, dann erzähle ich jetzt mal die Geschichte. Ich bin vor etwa 20 Jahren umgezogen. Das war so eine Lebenskrise, sage ich mal. Und bin in eine Wohnung gezogen im Dachgeschoss und habe da so ein paar Sachen erlebt, die ich jetzt mit allen teilen will. Und zwar ging es so eine Art Belagerung von Tieren. Das war super spannend und es war nicht einfach nur die Nachbarskatze, die dann irgendwann bei mir gewohnt hat und die auch wirklich seltsam war.
Katzen manchmal so an sich.
Ja, ich habe selbst keine Katze. Die war dann halt bei mir. Ich hatte nicht mal Katzenfutter und die hatte so ihre Eigenarten, dass sie mich einfach abends so am Socken gezogen hat, dass jetzt Bettgehzeit ist und so. Und dann hatte ich war eine Woche mit meiner Schwester unterwegs und als ich zurückkam, ich habe bei 80 aufgehört zu zählen. Ich hatte eine Wespeninvasion. Und zwar waren die so am Dach gewesen, dieses Wespennest. Und es war im Herbst und die flogen da auch rum. Also die Wohnung hatte so Überhöhe, dass ich eigentlich mit dem Mückenklatscher gar nicht so richtig hingekommen bin.
Ja, mit Mückenklatscher auf Wespen losgehen ist halt da.
ja, aber was hätte ich tun sollen? Also ja, die sind da wirklich, also es waren vielleicht 10, 20, die dann halt im Wohn- und Schlafzimmer noch herumgeschwirrt sind. Und wie gesagt, nach der Woche, als ich zurückkam, lagen die alle am Boden tot. Also ich habe die mit dem Staubsauger dann eingesaugt. Aber das war schon heftig, denn die kamen halt, also das war so am Dach und die kamen zum Dachfenster in der Küche irgendwo rein. Also das konnte ich ausfindig machen. Und dann hatte ich so eine Kreuzspinne vorm Eingang. Ich habe mal 2 Tage das Haus nicht verlassen, hatte frei, hatte schon eingekauft und als ich dann raus bin, war die Haustüre zugesponnen. Und das ist mir ein paar Mal passiert.
Wie zugesponnen?
Von der Kreuzspanne? Ja, also Spinnennetz. Die Haustüre war einfach zugesponnen durch also, diese Spinne, die da...
Da war ein schönes, großes Netz von dieser Spinne.
Genau. Ja,
aber es war jetzt nicht völlig... Also du bist schon rausgekommen. Und so. Genau. Ich denke mir also, dann immer gleich, oh, zugesponnen. Ist das?
Horrorfilmmäßig. Okay,
ja,
genau so.
Ja, okay. Ja, also das spürt man ja so im Gesicht, wenn man dann durch die Tür geht.
Ah, das ist super. Also, das ist beim Laufen durch den Wald super.
Ja, genau. Dann
durch, manchmal. Okay, jetzt bin ich gerade durch ein Spinnennetz gerannt und irgendwo sitzt jetzt eine fette Kreuzspinne irgendwo auf mir.
Ja. Ich habe sie auch gesehen. Mhm. Und die habe ich dann mit den Selbstmördermücken auf dem Fenstersims.
Selbstmördermücken? Was ist das?
Das sind also Hausfliegen, die halt so noch halb zappelig auf dem Fenstersims auf dem Rücken lagen.
Okay.
Die habe ich dann so am Flügel genommen und habe sie halt raus und habe sie der Spinne ins Netz.
die Spinne gefüttert. Kein Wunder, dass die bei dir bin.
Ne? Ja, wirklich. Und ich habe, also meine Bedingung war, ich habe in der Zeit angefangen, mit den Tieren zu sprechen. Und meine Bedingung war, liebe Spinne, schau, ich fütter dich, aber dafür lässt du bitte die Haustüre frei.
Hat funktioniert?
Ja, es hat funktioniert.
Ja, immerhin, super.
Das hat funktioniert. Dann hatte ich eine Amsel. Also es passiert alles so um diese paar Wochen, in dieser Wohnung, was
Amseln
ich jetzt
sind großartig. Vor allem, also Gesänge von Amseln sind wirklich ein Wahnsinn. Man muss das einmal wirklich hören. Die haben derartig viel drauf und wunderschön. Ich finde Amseln super.
Ja. Ja? Ja, das stimmt. Und ich hatte so eine Wendeltreppe, das war wirklich so eine sehr idyllische Wohnung, sage ich mal. Die hatte einen separaten Eingang hinten durch den Garten mit so einer Wendeltreppe hoch zur Dachgeschosswohnung. Und ich musste so eine Pflanzenränke immer wieder schneiden. Die wucherte regelrecht dieses Metallgeländer immer hoch. Dann habe ich da geschnitten und unten war dann immer so viel Grünschnitt, dass ich so drei grüne Säcke voll machen musste. Und da war eine Amsel. Und die war die ganze Zeit um mich herum wirklich, also zum Greifen nah. Und ich dachte, ja, die wird mit dem nächsten Besenstrich bestimmt weggehen. Aber die ist nicht weggegangen, die war die ganze Zeit bei mir, hat da ein bisschen rumgepickt, hat Würmer gegessen, Wasser getrunken, so ein bisschen Tau halt. Und ja, dann war ich fertig, hatte die Säcke voll und habe so einen Fuß auf die Treppe, wollte wieder hoch und habe gesagt, Amsel, ich weiß nicht, was du von mir willst. Bist du verletzt oder hast du irgendwas am Flügel vielleicht? Und die hat dann so rüber geschaut und wie ich dann einen zweiten Schritt gemacht habe, ist sie auf die Mauer, hat nochmal zurückgeschaut und ist weggeflogen. Hm. Fand ich irgendwie süß. Und dann hatte ich Mäuse in der Wohnung. Hm. Ja, also das war nicht so schön und ich muss sagen, bis dahin hatte ich große Angst vor Mäusen. Ich hatte solche Angst vor Mäusen, ich wäre normalerweise auf Tische und Stühle gesprungen. Aber eines Nachts hatte ich Frühdienst, da musste ich immer um 2:30 aufstehen, das ist sehr früh natürlich, und da war ich einfach zu müde, als mich so zwei Mäuseäuglein hinterm Sofa angeschaut haben. Und da war ich, ja,
oh Mann.
Ich war einfach zu müde, um auf den Tisch zu springen. Als sie dann quer übers Wohnzimmer dann in die Küche gegangen ist, habe ich gedacht, wie frech eigentlich. Also die ist praktisch, also das kann ich jetzt schlecht erklären, aber die ist praktisch an mir vorbei in die Küche.
Zielstrebig.
Ja, zielstrebig. Und dann habe ich das auch gesehen, die nächsten Tage. Ich hatte so einen Schokotopf, wo halt so Duplos und Hanutas drin. Da waren diese Silberpapierchen wie explodiert. Diese Mäuse haben alles gegessen. Die Kartoffeln waren angegessen, die Schoki war angegessen. Die Papier, also es sah wirklich wie eine kleine Explosion aus in diesen Schüsseln. Und gleichzeitig hatte ich auch einen Marder.
Schade, dass da die Katze nicht mehr dort war, ne?
Ja, die Katze war auch da. Das war ja nicht meine Katze, aber die kam immer wieder. Die wollte auch gar nicht wirklich weg.
Und die hat aber nichts gegen die Mäuse getan, oder wie?
Nee, die hat ich weiß gar nicht, ob die Mäuse gejagt hat. Das war ja die Katze vom Vermieter, also dem her. Ja, eher so eine Hauskatze.
Hm.
Und dann hatte ich noch diesen Marder, der oben, also man konnte richtig hören, oben war manchmal Party, der Marder hat die Mäuse gejagt. Und dann konnte ich das, und so wie man beim Nachbarn mit dem Besenstiel oben klopft, habe ich dann oft die, zur Ruhe gebeten. Und dann war, ja wirklich, und dann war Stille. Aber eines Nachts war dieser Marder in der Wand drin.
Okay.
Also, und es hat so, ich weiß nicht, ob es Leitungen waren, das hat dann so Dong, Dong gemacht, so ganz laut. Und da habe ich gedacht, das sind Einbrecher in der Wohnung, bin dann aufgestanden. Und dann habe ich gemerkt, da ist was in der Wand, habe da wieder geklopft und habe gemerkt, das muss der Marder gewesen sein.
Gott.
Das war wirklich gruselig. Ich erzähle das jetzt so, aber...
Wenn das alles innerhalb kürzester Zeit passiert.
Ja, die Fortsetzung kommt noch jetzt. Also eines Abends vom Spätdienst nach Hause gekommen bin ich diese Wendeltreppe hoch und der Marder kam von oben runter. Wir sind uns auf dieser Treppe begegnet und ich glaube, ich war einem Marder, was heißt ich glaube, ich weiß, ich war einem Marder noch nie so nah. Wir haben uns mit ein paar Zentimeter Abstand in die Augen geschaut und ich glaube, wir waren beide erschrocken. Der Marder ist hoch und ich bin runter. Aber so schnell dann, wie wir beide aus der Starre sind. Und dann habe ich den Vermieter, den Sohn gebeten, dass er doch bitte oben schaut, ob der Marder noch da ist, weil ich dann solche Angst hatte. So, jetzt kürze ich ab, damit es nicht zu lange wird. Irgendwann später war ich auf einem Seminar, da war ein Schamane und dem habe ich diese ganzen Geschichten erzählt. Und der hat gesagt, weißt du, ich glaube, dass der Mensch hätte da nie bauen dürfen. Das ist ein Kraftort und das ist ein Ort der Tiere.
Das ist jetzt ganz lustig, dass du das Stichwort Schamane in den Mund nimmst, weil es ist nämlich im Chat vorhin schon die Frage gekommen, ob du nicht in Wirklichkeit irgendwie so eine unbewusste Schamanin bist.
Ja, sehr interessant. Ich komme jetzt aufs Aura-Sehen zurück, weil in dieser Zeit... Genau in dieser Zeit, wo ich so viel mit den Tieren zu tun hatte und wirklich auch Angst hatte, das muss ich auch sagen. Wie gesagt, im Nachhinein erzählt man ja diese Geschichten lustig. Und ich habe jeden Tag geträumt und ich konnte manchmal die Träume, dachte Gott, war das jetzt echt? Gefühlsmäßig war ich dann oft so in diesen Träumen drin mit diesen Tieren, die mir dann auch im Traum erschienen sind. Und sie waren nicht immer schön. In dieser Zeit hat mir der Schamane das erzählt und ich habe in dieser Zeit angefangen, Aura zu sehen. Das ging von jetzt auf nachher. Ich konnte plötzlich sehen, wie die Menschen leuchten. Und zwar in verschiedenen Farben, also unterschiedlich. Der eine mehr grün, mehr blau, rosa, rot. Also da war ich dann ja wirklich sehr erstaunt, weil ich habe das weder geübt, noch hatte ich vorher irgendwas darüber gelesen. Aber als ich dann das sehen konnte, dann habe ich mir 2-3 Bücher besorgt, Aura sehen und interpretieren und so. Ich kann heute noch nicht viel damit anfangen, aber ich kann es halt einfach sehen. Und wenn das stimmt, was die Menschen da so schreiben, dann kann man in der Aura schon ablesen, in welcher Verfassung der Mensch ist oder was für ein Charakter der jetzt, also welche Persönlichkeit so dominant ist, sage ich mal. Spannend. Sehr spannend. Jetzt erzähle ich noch eine andere Geschichte, apropos Schamanen. Diese Geschichte hat sich erst vor 2 Jahren ereignet. Ich hatte Schnecken im Garten.
Die Nacktschnecken, einfach, diese roten, genau, die alles auffressen?
Ganz genau die. Und irgendwie war ich nicht damit einverstanden. Und irgendwann, ich weiß nicht, war das ein YouTube-Video, irgendwo hat wer was erzählt, dass man ja mit den Schnecken reden könne und einen Brief schreiben könne. Und ich habe mir die ganze Zeit, ja, du lachst, Tarek, aber sowas, ich bin
okay,
da.
Okay, ja, ist ja wurscht, ja. Also,
ja.
Die Kommunikation spielt sich ja auf einer anderen Ebene ab, wenn überhaupt.
Ich bin da voll in Resonanz gegangen mit dieser Schneckengeschichte. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich aus. Ich wusste nur noch wie, ob ich jetzt so einen Zettel schreiben soll und einrollen und in die Erde graben oder ob ich einfach das so liegen lassen. Ich wusste es einfach nicht. Eines Tages beim Unkrautjäten hatte ich so, manchmal hat man ja so Momente so tiefer Entspannung, fast Meditationsmodus, sage ich mal.
So im Flow?
Ja, so im Flow, und es kam so tief aus meinem Herzen. Da habe ich gesagt, liebe Schnecken, ich habe wirklich in Gedanken diesen Brief, also ich habe keinen Zettel und nichts eingerollt, ich habe es in Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, liebe Schnecken, hab doch Mitleid. Schaut, es ist so schön hier und die Blumen sind so schön und machen mir so viel Freude. Wie wäre es, wenn wir teilen? Und dann habe ich ihnen einfach einen Sonnenhut geschenkt. Und den vorderen Sonnenhut habe ich einfach, ja, ich habe sie gebeten, dass sie den in Ruhe lassen. Und ja, das Jahr drauf.
Hat das funktioniert? Also,
zur Erklärung jetzt, das Sonnenhut, die Pflanze Sonnenhut.
Die Pflanze, genau.
Also hat das funktioniert?
Ja, und ob, das habe ich nämlich hier erzählt und die Nachbarin hat gefragt, was hast du gemacht? Und als ich ihr das erzählt habe, dass ich den Schnecken einen Brief geschrieben habe, hat sie gesagt, das will ich auch machen.
ja, wird funktioniert.
Und wirklich, es hat funktioniert. Ich musste kein Schneckenkorn, nichts musste ich aussehen.
Also die haben sich das dann auf die Echinacea-Pflanze beschränkt und
genau,
der Rest
genau
deiner Pflanzen hatte Ruhe.
Genau. Und die eine war total zerfressen von den Schnecken natürlich, war ja freigegeben. Und die andere, also vorne im Garten, die war so hoch, dass es sogar der Nachbarin aufgefallen ist, wie schön die dann war. Ja, das waren meine Geschichten.
Sehr schön. Und ja. Sitzt du gerade in einem Propellerflugzeug?
Das ist ein Ventilator.
Nein.
Im Hintergrund vielleicht.
Okay. Weil nee, es sind großartige Hintergrundgeräusche bei dir zu hören.
Oh, aha. Also eventuell, also Neo hat hier so ein tolles Mikrofon, das er mir hergestellt hat. Vielleicht ist es die Straße, das Fenster ist gekippt.
Nein, ich glaube, klingt eher nach irgendeiner Einstreuung oder irgend sowas vom Mikro, keine Ahnung.
Aber du bist verständlich.
Du warst wunderbar verständlich, ja, das passt.
Ah, alles. Okay, ja gut, danke. Ja, und dann könnte ich noch eine Buchempfehlung abgeben.
Bitte.
Und dann bin ich fertig mit meinen Geschichten, weil, wer war das vorhin? Manchmal, ich glaube, manchen Teilnehmern zu lang, wenn man zu viel erzählt.
Ja, dann. Bitte, die Buchempfehlung.
Ja, Buchempfehlung. Irgendjemand hat vorhin was von Schattenwesen wissen wollen und da kam mir das in den Sinn. Es gibt da ein wunderbares Buch, das heißt 30 Jahre unter den Toten von Carl Wicklund.
Bist du auch im Chat? Ja, du warst im Chat vorhin. Entschuldige, die dumme Frage.
Ja,
du warst im Chat und vielleicht magst du den Buchtitel dann auch in den Chat schreiben.
Ja, gerne. Mhm. Sehr gerne.
Ist dann auch in der Chat-Aufzeichnung. Also jeder Chat wird ja aufgezeichnet und das findet man bei jedem Archiv dann unterm Titel, da ist so ein Link-Chat und dann kommt man auf das, was da so geschrieben wurde.
Ja. Ja, das war's von mir. Mehr erzähle ich jetzt nicht, das reicht.
Vielleicht auch ein anderes Mal.
Vielleicht das nächste Mal. Wir können es ja so steigern. Jetzt heute nur so halbwegs harmlose Geschichten über Marder und Spinnen und Mäuse.
Ja, darf ja auch mal sein.
Ja, genau. Ja. Na, auf jeden Fall. Sehr schöne Geschichten. Und dann kann man das nächste Mal dann vielleicht so ein bisschen tiefer noch einsteigen.
Ja, da kann sich jeder seine Gedanken drum machen. Ich glaube, dass halt nichts zufällig passiert. Und das war halt so eine große Anhäufung an verschiedenen Tieren, die halt um und in dieser Wohnung waren, dass das, was der Schamane mir später gesagt hat, wirklich sehr einleuchtend war. Mhm. Da habe ich gedacht, ja, das ist einfach offensichtlich, ne? Weil in keiner anderen Wohnung ist es je zu so einer Anhäufung von Tieren gekommen, obwohl ich selbst kein einziges Tier besitze. Mhm. Also, ja. Ja, dann bedanke ich mich, Tarek.
Danke für deinen Anruf.
Ich danke, es war sehr nett und nachher lese ich, was für Kommentare hier gab.
Ja. Yeah. Aber Vorsicht, du weißt das eh, die Leute im Crop kommen, die nehmen sich kein Blatt vor den Mund.
Ja, das ist auch gut so.
Ja, das passt schon.
Das ist auch gut so, unbedingt. Also herzlichen Dank und einen schönen Abend allen.
Dir auch noch.
Dir auch. Tschüss.
Dankeschön. Ciao. Tschüssi. Ciao.
Ja. Es gibt natürlich Grenzen, also man muss schon eine gewisse Etikette fordere ich schon ein. Also. Und die wird auch eingehalten.
Im Chat, meinst du? Ja. Okay. war ja nicht immer so, gell?
Nein, nein. Mhm. Das ist ja auch eine Rauswerffunktion. Mhm. Aber die habe ich schon Jahre jetzt wirklich nicht verwendet.
Das hat sie dazu so eine kleine Gemeinschaft, also kleine bis mittelgroße oder große,
selbst,
wie immer.
Selbstregulierend.
Selbstregulierend.
Danke nur, danke nur, danke nur.
Mhm. Ja. Genau. Vorhin war auch noch der erste Anrufer mit dem Buch Die Prophezeiungen von Celestine. Da wollte dann auch im Chat jemand wissen, den Titel von den Büchern in dem Fall. Also ich weiß jetzt nur genau den vom ersten, Die Prophezeiungen von Celestine. Und Celestine schreibt man mit C-E-L-E-S-T-I-N-E.
Ja. Ich kann mich erinnern, das war
Autor davon. Weiß ich nicht mehr. Also ziemlich esoterisches Buch, so halb fiktional. Es ist so geschrieben, als ob es tatsächlich passiert wäre oder ja, eigentlich schon. Also man weiß eigentlich nicht so recht, ist das tatsächlich passiert oder ist das, beruht das Ganze rein auf Fiktion, aber es läuft natürlich darauf hinaus, dass man schon das einfach ja für wahr hält und das einfach der Realität entspricht.
Ich kann mich erinnern, du hast mir vor Jahren davon erzählt, ich glaube, du warst die Erste und dann immer wieder Leute aus irgendeinem Grund, ich habe es nie gelesen. Obwohl alle so schwärmen davon. Oder da, in den 90ern hat es irgendwann einmal so eine Celestine-Craze gegeben.
Mhm, genau, ja. Das war in den 90ern.
Und den,
mhm,
den habe ich verweigert. Wie so vieles.
Ich glaube, das wäre auch nicht so. Also, es wäre nicht dein Stil und nicht so ganz dein Genre.
Nein, ich habe schon.
Also, inhaltlich vielleicht schon, aber nicht in der Art und, nicht die Art und Weise, wie es einfach präsentiert worden ist oder geschrieben worden ist.
Ja, offensichtlich. Es hat mir einfach nie so angesprochen, wenn mir jemand davon erzählt hat. Das ist ganz komisch. Ja. Aber ich schon alles Mögliche gelesen habe, also schon auch sehr, also irgendwelche Channelings von Edelsteinwesen. Das ist übrigens auch im Marcel Poltes Buch, also der zweite Teil des zweiten Bandes, der ist wirklich erträglich, den finde ich eigentlich am spannendsten. Und da geht es um mehr oder weniger spontane Durchsagen, Channelings, die sich in diesen Therapiesitzungen ergeben haben. Und ich mag das. Ich weiß nicht warum. Also für Channelings habe ich irgendwie eine Schwäche. Mhm. Ich habe ein paar Sachen gelesen, die einen so unerwartet irgendwo plötzlich abholen oder taken by surprise. Also die irgendwie so, ja. Also, weißt, man hat ja, Channelings, das ist ja oft unglaubliches Material, was da, und auf die absurdesten Sachen sprechen wir dann an. Sonst komme ich. Also, wenn ich denke, irgendwie, ja. Das, ich verstehe das irgendwie.
Ja, das, also das werde ich auch lesen, das Buch.
Ja, ja.
Falls es tatsächlich da mal zu einer Einladung kommt.
Ja, ja, ich glaube, aber ich werde es jetzt mal in Ruhe fertig lesen und dann nochmal mit dem Marcel skypen, weil es ist ja, das ist Heavy Metal.
Ziemlich harter Tobak. Halt, ja. Also wir überlegen ja schon sehr lange, ob wir das Thema überhaupt.
Ja, ja, aber wie gesagt, ich werde den Fokus da aber anders hinlegen, aber.
Das ist wahrscheinlich das Beste.
Naja, jetzt nicht wegen dem, aber wir haben ja vorher jetzt da also offline noch gesprochen über Casey O'Brien und so, ne? Wo es ja echt, ich meine, also die Frau ist ja offenbar wildest misshandelt worden und hat multiple Persönlichkeiten und was der Kuckuck, was weiß ich, meine, woher, wie kann man denn wissen, mit welcher Person man da überhaupt spricht und wie kann man denn da nur in irgendeiner Weise sicher sein, dass die nicht lügt. Also, dass diese Persona jetzt vielleicht gerade, oder dass sie das zwar glaubt, aber das hat mir einfach suggeriert, oder, ich meine, und eine sehr gute Beobachtung von dir. Ne?
Wobei, das ist ja, die Casey O'Brien ist da ja einfach nur so die Spitze vom Eisberg.
Ich weiß, das ist ja das.
Der Eisberg ist riesengroß, ja, es gibt Tausende von Videos, wenn man will, findet man sie auf YouTube. Ja. Und wie wir vorher gesprochen haben, also diese ganzen Aussagen zu diesen wirklich heftigen rituellen Missbrauchsdingen und Mind Control und all das satanistischen
was durch QAnon einfach auch so repräsentiert wird. Es gibt einfach unzähliges Material dazu. Ja. Jetzt das in diese Schublade zu stecken, wie eben der letzte Gast, Robert Guffey, über die Verschwörungstheorien.
Der vorletzte, ja.
Der vorletzte Gast, genau.
Ja.
Gemeint hat so, also ich habe ein bisschen so rausgehört bei ihm, dass er das einfach so, ja, in diese Schublade steckt, das ist einfach alles irgendwo nicht real.
Also ja, aber das sagt natürlich jetzt nicht irgendjemand, der sowieso das alles für Blödsinn hält, sondern das sagt halt jemand, der ein Buch über Damien geschrieben hat, der Absurdestes erlebt. Ja, ich habe jetzt das Fenster aufgemacht, jetzt sehen wir. Wir haben es dürfen Hunde leben in diesem Haus, und die hört man da gerade im Hintergrund. Aber wir müssen aufmachen, weil es extrem heiß ist in diesem Studio heute, weil ich das irgendwie verbockt habe in der Früh und die Hitze da reinlassen habe. Und jetzt müssen wir da ein bisschen lüften.
Ja, und die vielen Geräte, Monitore.
Oh ja,
und
die Röhren heizen. Die vielen Röhren und Transistoren und was der Kuckuck was heißt, das heizt. Und die Scheinwerfer, die wir da haben. Aber da wir ja beide schon altersbedingt Schasaugert sind, brauchen wir viel Licht. Ah, wir haben einen Anrufer, Gott sei Dank. Befreie uns von diesen banalen Gesprächen. Entschuldigung, Sabine. Also. Hallo, Anrufer.
Hallo.
Hallo.
Ja. Vielleicht kann ich ja noch was zu Träumen und Dinge, die in Träumen passieren und dann in der Wirklichkeit passieren, beitragen.
Ja, super. Das ist irgendwie so der Tenor der heutigen Sendung. Mhm. Das gefällt mir sehr gut. Ja, bitte. Ja.
Naja, Folgendes ist passiert. Ich arbeitete bis vor einem Jahr in einem Ingenieurbüro. Mein Chef hieß Henry und mein einer Kollege hieß Dirk. Nun passierte Folgendes, ich saß im Traum im Büro und redete mit denjenigen über Dinge, die eigentlich überhaupt nicht dazu passten, zu dem, was ich eigentlich sonst machte. Und wir redeten eigentlich über Dinge, die eher was mit Holz und Tischerei zu tun hatten, als mit Stahlbau. Und zwei Wochen später bin ich dort gegangen und habe bei einer Tischlerei angefangen und mein neuer Kollege hieß ebenfalls Henry und Dirk. Und wir haben dann komischerweise, das ist mir dann in dem Moment aufgefallen, als es passiert ist, da habe ich mich auch wieder dran erinnert, ja, genau das Gleiche hast du doch schon mal geträumt. Genauso. Es war zwar total aus dem Zusammenhang gerissen, aber der Moment war genau der gleiche. Und das ist mir mehrmals passiert, dann, nachdem ich dort angefangen hatte. Klingt das vielleicht banal, aber das ist halt so.
Nein, ich kann mir das, also ich kenne solche Sachen, ne, wo man dann, also wo man sich auch fragt, warum. Also ich habe auch schon solche Sachen erlebt, wo ich irgendeine Szene, wo ich dann merke, die kenne ich, die Szene. Und es ist irgendeine Szene, also das ist ja noch viel interessanter mit diesem Namen da jetzt noch, aber wo einfach so wie wenn man völlig wahllos in irgendeinem beim Film irgendwo 4 Sekunden rausnimmt und dann sieht man die und denkt man, das kenne ich. Aber woher?
Déjà-vu?
Ich meine, Déjà-vu, ja. Selbst der Raum, in dem das stattgefunden hat, war eben nicht so wie das Büro vorher, sondern wie das Neue dann. Aber man kann halt das nicht zusammenbringen, weil im Grunde die Namen sind gleich, wenn man es träumt und sich daran erinnert. Ah ja, was hast du denn heute wieder geguckt? Wie hast du heute wieder die Dinge zusammengemischt im Traum? Wobei man sagen muss, manchmal kommen auch so Träume wie, man sitzt auf dem Hof, es ist Abend in der Dämmerung, hinter der Garage landet ein UFO, man geht hinter auf den Hof, auf dem Hof steht das UFO, die Klappe geht auf und Männer in weißen Kutten kommen heraus und man rennt ihnen entgegen, die Arme weit geöffnet und sagt, na, endlich seid ihr auch wieder da.
Solche Träume hattest du?
Ja. Ist zwar schon eine Weile her, aber naja. Da weiß man dann auch nicht mehr, wenn man sich dann morgens erinnert, okay, das war jetzt interessant.
Und oft solche absurden Träume haben dann aber unglaublich, ziehen dich unglaublich rein und hinterlassen einen unglaublichen Eindruck, oder?
Also, ja, man erinnert sich länger als an irgendwelche alltäglichen Sachen.
Ja, die sind eindrucksvoller als Dinge, die man im, unter Anführungszeichen, muss ich jetzt sagen, realen Leben erlebt dann. Ne? Und sie sind auch, also sie reißen einen auch mehr mit und man ist in diesem Moment, in diesem Traummoment, ja, auch total involviert in diese Szene und sie ist. Ich frage mich ja dann immer, ne? Ich meine, ja, ist das jetzt auch real gewesen und was heißt das überhaupt, ne? Ich meine, offensichtliche Frage, ne?
Naja, um mal die Frage aus dem Chat zu beantworten, nein, dazu gibt es keine Berichte. Ich hatte auch nichts vorher damit zu tun. Und im Grunde weiß ich, dass es ein Traum war, denn in der gleichen Traumphase hatte ich danach auch wieder einen Klartraum, wo ich mir ganz klar wusste, okay, das, was du vorher erlebt hast, muss offensichtlich ein Traum gewesen sein, denn jetzt kannst du fliegen und das Wetter beeinflussen und wenn du dir vorstellst, dass es jetzt regnet, dann fängt es an zu regnen und naja, sowas in der Art.
Das ist dir tatsächlich passiert? Also, dass du...
Naja, ich sag mal so, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob das genau in diesem Nacht war, aber es gab jedenfalls auch schon Träume, wo ich gemerkt habe, ich träume. Okay, na, dann versuchen wir doch einfach mal das Wetter zu beeinflussen. Dann wurde es halt Nacht und Tag und die ganze Traumwelt spielte irgendwie verrückt. Aber das waren natürlich seltener. Also sowas passiert eher seltener. Es passiert auch mal, aber ich kann es halt auch nicht steuern. Ich habe mich zwar ein bisschen mit Träumen beschäftigt und Traumtagebuch daraufhin angefangen zu schreiben. Und im Grunde habe ich jeden Tag 4 Träume gehabt, die ich hätte aufschreiben können. Aber es ist halt so, wie es immer ist. Man hat dann irgendwann nicht mehr die Zeit dazu und lässt es dann wieder fallen. Weil man kann nicht genauso viel im Traum erleben, wie man am Tag erlebt und das dann beides auch noch verarbeiten wollen. Das ist halt so ein bisschen der Zwiespalt dazwischen.
Ja. Ja, ich frage mich einfach, ob unser Traumleben und unser richtiges Leben nicht einfach eine offenbar ist. Das ist einfach eine Einheit und im Prinzip beides formt uns, glaube ich. Also nicht
das würde ich auch so sagen. Also zumindest kann ich das so selber von mir aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, dass Träume schon einen ganz schönen Einfluss auf einen haben. Bevor ich die Arbeitsstelle quasi gewechselt habe, hattet ihr gerade eine Sendung mit Bernhard gemacht. Und er hatte
Bernhard Reicher.
Genau mit dem. Und er hatte seine geführte Meditation gemacht und da habe ich mir, das habe ich mir auch vorgestellt und bin dann auch zu einem richtigen Bild gekommen. Und im Grunde habe ich einen Tag, bevor mir mein Chef gesagt hat, du brauchst jetzt nicht mehr kommen, genau vorgestellt, was ich denn machen könnte und visualisiert, wie es denn weitergehen könnte, weil in dem Moment war ich total ausweglos. Also rein von der Sache her, und das hat sich dann irgendwie alles plötzlich aufgelöst und ist in eine neue Sache übergegangen. So schnell kann halt sich alles verändern.
Ja. Oh ja, es geht oft ewig dahin und dann.
Und genau. Dann denkt sie, ein Schnips und alle Probleme haben sich aus wundersame Weise aufgelöst.
Oder ein Schnips und alle Probleme treten auf einmal auf einen ein.
Ja, das kann auch passieren.
Ja, so einen Tag hatte ich vor 2 Wochen.
Ja, das verstehe ich. Ich hatte auch schon kurz gedacht, was ist denn nun los? Bist nicht mehr da.
Ja, das war ein super Tag. Es war nämlich so, ich muss das auch kurz erzählen. Das war nämlich ein Tag, es waren nochmal andere Dinge. Es war der erste Todestag meines Vaters und dann gehe ich joggen stolpere irgendwie völlig blöd, schlag am Asphalt auf und habe eine Platzwunde, komme dann nach Hause und stelle fest, dass der DNS plötzlich weg ist und meine Seite nicht mehr erreichbar. Und das war dann irgendwie so, what the fuck just happened?
Ja. Ja. Sowas passiert schnell.
So was passiert, ja, es ist so. Und so schnell kann es gehen. Mhm. Eben noch irgendwie alles recht flockig und so, und im nächsten Moment Stress. Es war überhaupt dann noch andere Dinge, stressige Dinge. Also es waren zwei dichte Wochen. Aber ja, Träume sind. Boah, bist du gerade in einem Planschbecken?
Nee, ich habe eine Werkzeugkiste mit Wasser unterm Schreibtisch stehen. Um die Füße zu baden.
Wir haben heute auch schon, also kurz angedacht.
Man hat das Fußbad.
Für das Absicht Fußbad, aber das ist einfach mit so viel Elektronik im Studio ist das einfach keine gute Idee. Deshalb können wir das nicht machen.
Kann man schon verstehen.
Deshalb, wer weiß, wie lange wir da heute noch ausharren, weil uns wird es jetzt wirklich schon warm, gell? Es ist so.
Also wenn es mir mal richtig heiß wird, dann.
Also man muss jetzt wirklich langsam überleben, aber dann nicht eine Klimaanlage einbaut, weil sonst werden. Können wir im Sommer keine Lagerfeuersendungen mehr abhalten?
Naja, ihr macht ja auch bei 30 Grad schon das Lagerfeuer.
Ja, genau.
Würdet ihr eher eine Pool-Session machen?
Ja, stimmt. Vielleicht sollte man da Kopf-Fan-Pool-Party sogar vielleicht haben. Und denken. Vielleicht das Knistern, das macht auch vielleicht Hitze. Vielleicht das Plätschern. Tu noch ein bisschen Plätschern. Ich glaube, das kühlt. Plätschern wir noch ein bisschen. Ja, es wirkt, noch ein bisschen. Sehr schön. Ah ja, es kühlt.
Definitiv.
Es kühlt.
Naja.
Okay, ja, vielen Dank für deinen Anruf.
Kein Problem.
Okay.
Mit euch kann man ja zumindest lachen.
Ja. Ja.
Das darf man nicht verlieren.
Wenn man das halt nicht mehr kann, dann weiß ich nicht.
Also dann euch noch eine schöne Sendung. Ich höre mal weiter zu und gucke mir weiter den Chat an.
Ja, danke für deinen Anruf.
Danke.
Und schönen Abend noch.
Schönen Planschabend.
Ja, tschüss.
Ciao. Ja, lassen wir es halt dann doch wieder weiter genießen.
Knister mal, doch jetzt die Hitze.
Und stellen wir uns einfach vor, wir sitzen im Freien,
ja, genau.
Unter freiem Himmel.
Freier Himmel und
eine leichte Brise.
Ja, die Hitze des Feuers ist angenehm. Bitte Zimmerbrunnengeräusche, Tarek. Ja, stimmt, ich mag Zimmerbrunnen. Ja. Mein Gott, meine Großeltern haben es angehört. Das Problem ist, man hat nicht so sehr das Plätschern gehört, sondern eher so das
vom Elektromotor. Ja.
Aber es war trotzdem nett, finde ich.
Ja, die waren eine Zeit lang ganz.
Danke an den Anrufer, und der andere schreibt: Fegefeuer! Genau, Venture Danger. Genau, Crop FM Fegefeuer, wer vielleicht die Steigerung hat. So in 10 Jahren dann. Genau. So quasi die Katharsis. Das Crop FM Fegefeuer. Das war sehr gut.
Ja. Einmal Hölle und zurück.
Ah, ja! Holidays in Hell, ihr habt da eine super Nummer, vielleicht spielt ihr heute am Ende. Na. Ich habe nicht gerichtet für heute, die Spiele.
Eine von deinen neuen Nummern.
Nein, ist eine alte. Mhm. Aber es entstehen ja viele. Du kennst die ja immer, ich spiele die immer vor. Aber es gibt schon einige, vor allem eine, die werde ich jetzt irgendwann einmal spielen. Die ist aber zum Beispiel in diesem, im Lagerfeuer-Jingle ist die eingebaut. Also
the future's the light ahead.
Es kommt aus dieser Nummer. Finde ich, gefällt mir sehr gut. Also, in ein paar Jahren ist die neue Platte fertig. Das kann nicht mehr lange dauern. Das ist ein Luxusding.
Deine Musikprojekte sind einfach auf lange Zeit hin ausgelegt.
Also bis jetzt war es so ungefähr im Schnitt im Jahrzehnt eine Platte. Wirklich, alle 10 Jahre eine Platte. So ungefähr. Zu mehr komme ich auch nicht.
Nie eine, und deswegen, also.
Es geht halt, mehr, ich kann nichts machen. Es ist sowieso, also es ist dermaßen stressig. Was da nämlich alles schief gehen kann. Also,
ja, jetzt lass dich mal aus über deine.
Nein, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt habe ich so. Aber es gibt auch wirklich viele Dinge, wo vom Google Ranking angefangen bis hin zu eben anderen Dingen. Zwischendurch denke ich mir echt, ja, es ist eh wurscht. Also, Ich meine, die, die es finden, werden es schon finden. Und ja.
Ja, es war ganz zu Beginn, noch vor der Sendung, glaube ich, sogar eine Meldung im Chat. Also so genießen wir die Sendung. Wer weiß, wie lange es noch Internet gibt oder zumindest so systemkritische, unter Anführungszeichen, Seiten wie Crop FM
oder Podcast. Habe ich schon mal gesagt, systemkritisch, ich weiß
nicht. Deswegen sage ich unter Anführungszeichen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es jetzt genauso formuliert war, aber es war so in die Richtung.
Es ist ja gleich mal was systemkritisch. Alles, was jetzt, haben wir eh schon mal irgendwo in einem anderen Lagerfeuer, besprechen wir das eh. Das brauchen wir jetzt nicht mehr.
Aber das ja, natürlich Internet.
Das Internet ist, ja, also das würde, also es kommen halt diese kleinen Nadelstiche, ja, diese DSGVO-Geschichte, dann Copyright-Geschichten, die immer wieder kommen, dann wieder das, dann wieder da, dann plötzlich meint der Firefox, er akzeptiert jetzt bestimmte Cookies nicht mehr, da muss man wieder irgendwas in der Serverkonfiguration ändern, weil sonst, also es ist einfach ständig irgendwas, ja. Und wenn man jetzt aber irgendwie sagt, ja, so wie das halt viele machen, oder wir haben jetzt auch gar nicht so die Möglichkeit, und die machen halt irgendwas auf YouTube oder Facebook, da kann man sich, muss man sich zwar jetzt viel, viel weniger um die Technik kümmern, also höchstens halt um das, was man dann zu Hause also Input da liefert und hinsendet, aber dort ist man dann halt wieder ausgeliefert. Also wenn dann diese Plattform meint, na, das finden wir jetzt nicht so gut, oder auch nur die KI, die den Content checkt, dann, und auch wenn sie die irrt, ja, wenn du völlig unsubversiv bist und die ist der Meinung, na, das sperren wir jetzt, dann hast du halt auch Pech. Ne? Also das ist ja auch, also ja, das, und es ist ja, ich meine, man hat ja da jetzt noch immer diese Möglichkeit, dass man wirklich auf Augenhöhe mit jedem anderen riesigen Medienkonzern eigentlich, auf Augenhöhe meine ich, es sind alles Website-Adressen, ja. Mhm. Eigentlich der Content produzieren kann und der ist einfach verfügbar, genauso wie alles andere. Das ist ja, ich meine, wir kommen aus den 80er Jahren, das war undenkbar, ne? Da war wirklich dieses Monopol. Das ist ja völlig weg, ne. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, irgendwo kommt es da jetzt dann wieder, ja. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht. Weil es macht Spaß.
Ja, was auf so Plattformen wie YouTube jetzt zum Beispiel sicher.
Es gibt bald nur mehr Katzenvideos, wenn das so weitergeht.
Genau, also das hat man jetzt wirklich auch gut beobachten können, wieder Löschungen und Sperrungen und so weiter und so fort.
Ja,
im letzten Jahr das, ganz massiv auch,
ja,
sich gezeigt haben.
Was ist eigentlich mit Nachtstrom? Also den Nachtstrom hört man ja zum Beispiel jeden Mittwoch auf FM4 und dort kann man House of Pain zum Beispiel. Oder natürlich Soundportal. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch, ich glaube, er macht noch immer die Frühsendung. Bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber jedenfalls. Das, und sonst macht er immer wieder Blogs. Ich habe jetzt auch schon lange nichts von Walter gehört, aber ich hoffe, es geht ihm gut.
Es war auch eine Frage nach dem Herrn Kusch im Chat.
Ja, ja, ich warte auf sein
Wann
Buch.
Wann er wieder geplant ist.
Ja, er ist für heuer geplant, er ist für dieses Jahr geplant. Ich warte sehnsüchtig auf quasi den dritten, vierten, wie man rechnet, Teil von von der Unterwelt-Serie, der versiegelte Unterwelt, Tore zur Unterwelt, Asiens Unterwelt, und jetzt kommt der vierte Teil. Ich meine, der hat da irgendwie Unterwelt im Titel, aber ich weiß es noch nicht. Und ja, die Sendung ist schon fixiert mit dem Heinrich. Vor allem im Nasler. Also das ist,
den bin ich auch sehr gespannt.
Ja. Mhm. Also das ist ein Jahr, ich finde bis jetzt großartige Highlights, muss ich sagen. Mhm. Die Ludwiger Sendung war, finde ich, ein totales Highlight. Zive, Gaffi hat mir auch sehr gut gefallen. Ich fand sie gut. Aus Crop FM on Air könnte man wohl bald Flugblatt in die Air werden. Könnte dann wohl. Ja, weiß ich nicht. Ist nicht so mein Ding. Schreiben ist mir zu mühsam irgendwie. Bin schon froh, wenn ich die Ankündertexte habe ich hinkriege. Kann Tarek mal in einer Lagerfeuersendung live im Studio eine Dose Surströmming öffnen, wenn gerade keiner anruft? Keine Ahnung, was eine Dose Surströmming ist. Was
das ist klingt
das?
Nach einem Bier jetzt. Also vielleicht auch nur deswegen, weil ich gerade ein Gustavs Bier hätte.
Ja, ja, wirklich.
Ich könnte jetzt eins vertragen.
Ich auch. Tarek muss ich halt.
Klär uns bitte auf, was ist Surströmming?
Ja. Und Tarek muss sich halt Radiosender-Hardware kaufen. Nein, Geschmacksmuster, das ist das Problem. Also senden, also wirklich.
Schwedischer Stinkfisch ist süß, oder?
Schwedischer Stinkfisch, nein, das werde ich nicht öffnen. Und einfach so Radio tatsächlich zu senden, ist A, immer sinnloser, weil immer weniger, glaube ich, Radiogeräte überhaupt verwenden und B, unerlaubt einfach so. KopfM höre ich auch per Mittelwelle. Geschmacksmuster, wie machst du das? Keine Ahnung.
Vielleicht magst du anrufen und uns das genauer erklären.
Ja. Naja, obwohl, wir sind jetzt schon bei 2 Stunden.
Ah ja.
Also, ich meine,
ja, wenn niemand muss, mehr anruft,
es muss ja nicht alles ewig. Nein, es muss nicht. Es ist ja so heiß heute und es ist ein schöner, lauer Abend. Also, vielleicht ist es ja wirklich. Weil vielleicht mag ich jetzt noch wer anrufen. Radio ist viel zu teuer als Sender. Ja, aber es hat auch andere Probleme. Also da ist eben wieder dieses Monopolding da und so weiter. Es ist dann viel leichter, den Content zu kontrollieren. Und das ist einfach völlig was anderes. Also, aber mich interessiert es ja sehr, wie man Radio quasi, also das, was früher Radio war, jetzt in unsere Zeit bringt. Und die Seite ist ja, für mich ist es ja alles ein Gesamtkunstwerk, und die Seite ist ja der Versuch, so könnte das funktionieren in Zukunft. Also Audio, Live-Audio, das ist es eigentlich. Piratensender, Crop FM, ja, ja. In den 90ern, kann ich mich erinnern, da war das irgendwie so ein bisschen, ja, ja. Das hat man schon immer so im Gedanken. Habe keine
Herzen. Radio Helsinki hat schon ein bisschen so begonnen, oder?
Ja, ja, also wir haben sogar den, also 91, 92, damals in unserem Tonstudio, den ersten Jingle für damals noch Radio Zark, oder einer der ersten, produziert. Das war Radio, also Graz rückwärts gelesen und so. Und das war also dieselbe Kernmannschaft, die dann später im Radio Helsinki gegründet hat. Ja.
Also falls das jetzt jemand nicht weiß, Radio Helsinki war ursprünglich dein...
Dort hat es begonnen, ja, und irgendwann so 2015, seit 2015 habe ich mich dann ja einfach, wie soll man sagen, emanzipiert, verselbstständigt, was auch immer. Und seitdem, und ich finde es aber viel angenehm, ja, oder? Also, da sitzt man da gemütlich. Tarek der Pirat, jetzt kommen dann gleich wieder die Gerüchte, dass ich im Knast bin oder war oder sonst was nicht stimmt. Aber ja. Kann man die Sendung direkt im Anschluss nochmal anhören? Ja. Also ich stelle sie dann meistens, ist sie so, halbe, dreiviertel Stunde.
Ist sie online
und dann kannst du das hören, so oft du willst. Tarek ist wieder im Knast. Ja, genau. Ja. Nein. Bitte noch was mit UFOs. Ja, das muss man anrufen mit UFOs, ja. Also wie gesagt.
Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt. Warum bist du nicht mehr im Studio bei Helsinki? Weil dann die Sendung auf 90 Minuten begrenzt war. Ich glaube, das war sogar, hast du mal gesagt, auch ein Punkt, oder?
Das war... Das,
diese zeitliche Beschränkung.
Also, es gibt da viele Gründe. Es hat nicht mehr so richtig gepasst. Das war eigentlich der Hauptgrund. Der Hauptgrund war eigentlich, dass ich von Anfang an, also als wir dahergezogen sind, habe ich diese Studie da eingerichtet und die Idee war halt, dass ich wollte ihr irgendwann, also die Ursprungsidee war ja, dass das einfach ein Streaming-Projekt ist, ne? Aber das war 2000, da war das unmöglich und da damals entstand im Helsinki und dann habe ich eben dort so diese ersten 15 Jahre sind. Zum Großteil. Also es gab dann schon immer wieder dieses Open-End-Format. Ja, und dann irgendwann war die Zeit reif und das Studio so weit gediehen, dass ich mir gesagt habe, so, jetzt passt das, jetzt mache ich da weiter und kann dann dadurch so lang und auch wann ich will senden. Und ja, es war jetzt auch im Helsinki Studio zumindest damals nicht möglich, da wirklich Skype einzubinden. Telefon war auch noch sehr schwierig immer wieder. Also das viele Ärgernisse und so weiter. Und das funktioniert jetzt einfach als viel besser da, wenn wir zu Hause drüber laden. Ich finde, es klingt da besser.
Wenn du vielleicht auch einfach mehr Arbeit damit hast und...
Arbeit habe ich, ja, natürlich. Aber das ist ja irgendwie so ein bisschen Hobby. Also so das Audio-Geektum, das ich da betreibe, was natürlich völlig im Prinzip lächerlich ist. Also im Endeffekt, aber für mich ist es wichtig.
Etwas nerdig halt, ja.
Schon ja, bisschen nerd. Ja. Muss sein.
Naja, also ruft noch jemand an, dann sagen wir jetzt mal letzte Runde, Aufruf.
Letzter Aufruf, Last Call. Last Call. Crop FM Fireside Talk vom 18. Juni. Ein weiteres wahnsinniges Jahr. Wir haben Halbzeit, kann man sagen, fast. Ja, wir haben da einiges aufgeschrieben. Ne? Also auch dieses G7-Treffen, was da gerade war. Ja, aber dieses ganze Putin-Biden-Spektakel.
Ja.
Oder wem gehört die Welt, habe ich mir da notiert. Eine interessante Frage. Ne? Wem, oder gehört sie überhaupt wem? Offiziell nicht. Ne?
Kann man aber dann doch auf eine Handvoll, zwei Handvoll runterbrechen, wenn man das Ganze so verfolgt?
Ja, man kann es wahrscheinlich, ja, aber die wirklich, wirklich Superreichen, glaube ich, kennt eben niemand. die können sich sogar leisten, völlig anonym zu bleiben. Ich glaube, das ist dann so der oberste Level. Meine so.
Ja, wobei, ob meine die jetzt
Invisible Conspiracy
für unsere Wahrnehmung Namen haben oder nicht, ja, de facto, es gibt sie möglicherweise.
Der Kusch wird uns so sagen, wem die Welt gehört, genau. Nee, 2022 wird schlimmer als 2020, ja. Ja, das wäre ja schon lang, schauen wir. Auch 2021 hätte schon schlimmer werden sollen, bis jetzt, ja. Mikrofonphobiker Crop FM-Hörer, ja. Bitte nicht was? Ah, bitte nicht. Schreibt Mohnbrötchen. Tarek, hast du was von Andreas von Reti gehört? Ja, da war irgendwann einmal eine Sendung angesetzt, dann war er verhindert aufgrund von einer Privatsache. Ja, und dann nie mehr was von ihm gehört. Also, die war eigentlich fix und fertig, die Sendung. Wir haben sie nur mehr durchführen müssen. Weg. Keine Ahnung. Seitdem auch nie mehr was von. Ich habe da nochmal angefragt nach einer Zeit, du, wie schaut's aus? Keine Antwort. Mhm. Keine Ahnung. Also, ja.
Dann hattest du aber schon nochmal.
Ja, ich hatte ihn öfter. Es waren auch immer sehr schöne Sendungen. Aber warum auch immer, war er dann einfach, wollte er nicht mehr kommunizieren. Keine Ahnung. Ich war ein bisschen ärgerlich natürlich, weil man steckt dann oft schon sehr viel, weil da war wirklich schon alles fertig. Also es war der Ankündigungstext geschrieben, ich habe sein Buch gelesen, sein letztes und so weiter. Da ging es um Ernährung, glaube ich. Was ging es da? Glaube ich, um Ernährung. Das war so ein Gesundheitsthema. Ist ja auch mit seiner persönlichen Geschichte sehr interessant. Ne? Aber ja, hat nicht funktioniert. Tarek, ist schon bekannt, wann Wladislav Raab, genau, Wladislav Raab kommt in diesem Jahr als letzte Sendung noch einmal. Ja, er hat den Auftakt gemacht und er macht das die letzte Sendung und da haben wir sogar schon einen Titel oder einen Arbeitstitel, nämlich Quo Vadis UFO. Und dann schreibt Anonym 7, Falun Gong wäre super, danke für die Erinnerung. Ja, ich habe schon seit, ach Gott, da hat ein sehr netter, eine Hörerin, glaube ich, da den Kontakt zu einer Falun Gong Lehrerin hergestellt und ich habe mich noch nicht gemeldet.
Das höre ich das erste Mal. Was ist Falun Gong?
Falun Gong ist eine chinesische spirituelle Schule aus China, eigentlich eine Religion. Also natürlich ein bisschen schwierig, also, aber das ein bisschen hadere ich auch damit mit Falun Gong. Aber ja, ich werde es. Danke für die Erinnerung. Ich glaube, ich werde es doch vielleicht einmal behandeln. Falun Gong sind die was dann immer so Schattenboxen machen im Stadtpark.
Achso, für mich heißt das Qigong. Oder, ja.
Aber nein, die machen das, die Falun Gong machen das auch.
Okay.
Körpertüchtigung, puh, das klingt.
Eine Frage.
Eine chinesische Sekte, schreibt Grabe. Ja, eben, es ist eine Sekte eigentlich, deshalb, ja, aber trotzdem wird es mir ja reizen. Ja. Hauptsache kein Falun Gong, ja, okay.
die
Aber jemals Clemens
Awey, genau.
Awey. Da habe ich ja letztens ein Video verlinkt. Interessanter Mann. Wir haben ihn. Schau, jetzt haben wir noch einen anderen. Den nehmen wir jetzt noch. Hallo. Du bist schon on air. Hallo?
Hallo? Hört man mich?
Ja, man hört dich.
Okay. Ist es eh nicht zu laut?
Nein, das passt genau. Wunderschön.
Okay. Hallo, bin die Kardamom.
Hallo. Ah, servus.
Hi.
Aha, du musst. Ich höre mich da das Echo.
Schalt den Player aus.
Den hätte ich eigentlich. Okay, aber schalt den Chat auch noch aus, oder?
Ja, den Chat brauchst du nicht. Vielleicht nur. Aber jetzt ist es weg. Es ist oft diese Logik, oder die braucht dann ein bisschen, bis sie darauf einstellt. Ja, was führt dich zu uns? Danke für deinen Anruf.
Ja, also ich bin ja schon treue Zuhörerin seit 15 Jahren sicher.
Wow!
Ja.
Ja, danke. Und da rufst du erst jetzt an?
Ja. Es rufen sonst meistens Männer an. Jetzt haben wir doch.
Ja, heute schon die zweite Hörerin, die anruft. Super.
Wenn ich nur mutig war, bin ich es auch.
Sehr gut.
Sehr
gut. Und endlich mal Hörerin, bei der der Sound gut klingt. Oft sind immer super Nebengeräusche. Klingt sehr gut.
Ja, das Kind schläft, insofern sollten keine.
Nein, ich meine jetzt nur vom Mikro her.
Sie verstanden. Ja, das ist zum Beispiel jetzt eben auch das, was ich jetzt einbringen möchte. Mich interessieren vor allem eben dann einfach auch so, also ich empfinde mich selbst schon als recht geerdet und bodenständig, interessiere mich aber schon sehr für so Bewusstseinszustände und vor allem, wie wir miteinander verbunden sind. Und habe das zum Beispiel 2019 im Frühjahr habe ich Holosync 3D-Seminar gemacht.
Okay.
Und habe das recht spannend gefunden, dass am Abend, wenn ich heimgekommen bin, meine Tochter hat damals überhaupt nicht gewusst, was ich mache, und also diesem Kindergartenalter. Und hat dann witzigerweise in der Früh immer wieder Sachen erzählt, wo ich mir gedacht habe, das ist so spannend, das zeigt einfach wirklich auf. Also sie hat Sachen geträumt, die wir im Seminar gemacht haben. Also es waren schon Szenen, die sie dann geschildert hat, wo ich mir gedacht habe, das ist so interessant, wie man da miteinander verbunden ist. Aber ich bin da selbst einfach auch noch sehr am Entdecken und kann da viel zu wenig dann auch erklären. Und also es war zum Beispiel eine Szene, wo wir im Seminar halt als Adler geflogen sind über eine Landschaft. Und mein Kind hat mir in der Früh erzählt von einem Traum, dass das halt so jetzt, ich dachte, also zuerst was ist im Wasser geschwommen, und das ist auch eine Szene aus dem Seminar gewesen, dass man halt unter Wasser ist. Und sie hat ihm gesagt, na, ich war halt einfach, ich habe das ausprobiert, ich war mal ein Fisch und dann war ich mal das und war das. Und irgendwann bin ich aus dem Wasser rausgesprungen als Fisch, hat's gemeint. Was gerade, oder eigentlich kein Fisch, ein Delfin warst du halt gerade. Und hat gemeint, und dann habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich fliegen. Und dann war sie eben, ist sie halt dann als Adler halt in die Lüfte, hat sie sich erhoben. Und ich habe das so interessant gefunden, dass sie einfach dann auch so, das waren solche Parallelen, ja, und eben nichts erzählt, wo man einfach halt dann schon staunend dasteht, mit offenem Mund.
Ja. Mhm. Also sie hat quasi Seminarinhalte da irgendwie mitgekriegt, oder?
Ja, ja, einfach nur durch unsere Verbundenheit.
Aha.
Und das ist eigentlich, glaube ich, total normal, nur wir hören doch halt einfach gar nicht mehr hin. Ja.
Ja. Jemand fragt im Chat, welchen Holosync-Level du gemacht hast.
Ja, ich hätte so gern weitergemacht, aber unsere Gruppe, also wir sind als Chat miteinander schon noch verbunden. Aber wir haben keinen Termin. Letztes Jahr hätten wir versucht, einen Termin zu finden, und dann haben sie aber nicht genug gefunden. Also haben nicht alle können, wollen, wie auch immer. Und dann hätten wir noch versucht, dass wir vielleicht von einem anderen Seminar eben welche zusammenfinden, und das hat nicht geklappt.
Magst du kurz beschreiben, was Holosync ist? Also ich habe das nur mal irgendwo gelesen und kann man jetzt aber da gerade kein Bild machen, um was es da geht.
Ich habe den Michael Thal mal eingeladen. Also es gibt da auch zwei sehr ausführliche Interviews mit ihm.
Genau, die sind, finde ich, eh. Also,
okay, deswegen.
Ich versuche es, also genau, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt, also ich versuche es halt ganz kurz, soweit ich das halt einfach jetzt in meinen Worten halt erklären kann. Es geht um die Synchronisierung beider Gehirnhälften durch einen Sound, den der Michael da so, er hat das so produziert, dass, wenn man sich jetzt vorstellt, um den eigenen Kopf wandert also von der Stirn zum linken Ohr, dann zum Hinterkopf, dann zum rechten Ohr, dann wieder zur Stirn und so rundherum wandert ein Sound, ein Ton. Ja? Und durch dieses Kreisen und also man hat die Kopfhörer auf und durch das, dass aber das eben so konzipiert ist, diese Musik, dass dieser Sound die ganze Zeit um den Kopf kreist, scheinen beide Gehirnhälften dann stimuliert zu werden, dass sie sich synchronisieren. Und dieser Sound ist aber jetzt nicht, dieser Ton ist jetzt nicht ständig, oder es ein, mir wäre, ich habe mal einmal ein Bild, ich höre ihn, aber eigentlich ist im Vordergrund ganz was anderes zu hören. So klassische Entspannungsmusik, Meeresrauschen, unterschiedlich. Also da ist auch dann hin und wieder dann der Michael zu hören, der eine Art von geführte Meditation macht. Man reist da durch eine Landschaft. Er hat das so aufgebaut in verschiedenen Levels, dass man ganz am Anfang einmal in dieser Landschaft ankommt und mal einen Wald und einen Bach erkundet und sich einfach mal umschaut. Und irgendwann kommt man dann zu einem Strand. Und ich glaube, das ist dann, also innerhalb dieser einen Woche, es dauert ja dann 5 Tage so ein Seminar, da liegt man die ganze Zeit und reist jeweils eine Stunde, und nach einer Reise tut man sich dann halt austauschen, was man erlebt hat, was man gesehen hat, was man empfunden hat. Und ja, und dann geht es gleich weiter zur nächsten Reise. Und es ist halt, ich glaube, wir haben dann pro Tag, haben wir 3 so Tracks gemacht, also so verschiedene Themen. Also man beginnt eben zuerst mit dem, dass man die Landschaft erkundet, und dann geht es auch bei einem Track darum, dass man einfach einmal Gefühle und Farben wahrnimmt, und dann geht es weiter mit dem, dass man am Strand seine Freunde trifft. Also da trifft man zwei gute, und das kommt dann so intuitiv, da überlegt man nicht lang, da schaut man halt einfach, was kommt einem in Sinn. Also eine hat gesagt, das waren alte Freunde von früher. Bei mir, ich habe am Anfang überhaupt nichts wahrgenommen und habe einfach halt das dann mal so hingenommen, dass ich nur spüre, so wie man das bei Leuten macht, wenn man vielleicht in den Öffis unterwegs ist und dann halt einfach irgendein Gefühl halt dazu hat, ja, ob man jetzt ganz vereinfacht gesagt, ob man jetzt einfach jemanden sympathisch findet oder eben nicht, ja. Und so habe ich halt dann versucht, ein bisschen hinzuspüren, weil ich habe dann schon, als ich mich dann drauf eingelassen habe, einfach eine gewisse Art von Präsenz gespürt. Und mit denen ist man auf ein Boot gegangen und ist übers Meer gefahren auf eine Insel. Und auf der Insel ist man dann weitergegangen zu einem Tempel. Und in diesem Tempel war dann so eine Art Heilbehandlung. Die meisten von uns sind da auch weggeschlafen. Das war dann langschalten und sehr beruhigend.
Aber es ist, also im Prinzip sind es so geführte Geistreisen, wobei zurückgehen tut das ja interessanterweise aufs Monroe-Institut, Forschung in den 70er Jahren, binaurale Beats. Jemand hat es da schon reingeschrieben, also wo so Differenztöne sich bilden. Und auch übrigens auf Forschung von Tom Campbell, ich habe es wieder gesagt.
Ja.
Er hat das eigentlich mit einem anderen Physiker und weiter, die haben das weiterentwickelt, weil sie nach Methoden gesucht haben, mit denen man quasi willentlich in diese Bewusstseinszustände kommt, von denen wir eigentlich heute schon den ganzen Abend sprechen. Also am Anfang so extreme Beispiele von diesen außerkörperlichen oder wie auch immer Entführungserlebnissen, die sich auch vielleicht auch dann auch wirklich in der Realität abspielen, aber die so irgendwo schon so ein bisschen wechseln. Und ja, Jürgen Ziewe, der halt das dann rein durch Meditation jahrelang geschafft hat, aber mit Holosync 3D, wenn ich es richtig verstehe, ist das so quasi eine Abkürzung, oder? Kann man das so sagen? Anruferin?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es so eine Abkürzung ist, aber es ist zumindest eine gute Möglichkeit, um ein bisschen seine eigene Intuition zu schärfen, wenn das der Wunsch ist. Mhm. Und eigentlich, also wir waren in der Runde, wir waren 10 Leute, Und es sollten auch immer, also das erklärte der Michael eh bei den Interviews mit dir, es sollten auch immer gleich viel Männer wie Frauen sein. Das ist ihm wichtig, weil man einfach halt als Mann und als Frau eine gewisse Energie einbringt und er will da irgendwie dieses Gleichgewicht. Und wir waren alle recht unterschiedlich, aber das, was uns halt schon, was der kleinste gemeinsame Nenner war, war einfach halt so diese Neugierde, ja, das eigene Bewusstsein ein bisschen mehr entdecken. Und das hat halt jeder in andere Worte gepackt. Ja. Aber es war auf jeden Fall der gemeinsame Nenner. Und das, was ich schon sagen muss, ist, was mir nachher auf einmal dann möglich war, ist, dass ich seither, also ich habe auf einmal viel, viel mehr mich daran erinnert, an die Träume, die ich als Kind gehabt habe und an meine Begleiter. Ich habe das war jetzt nichts wirklich, was ich vergessen gehabt habe, aber ich habe das so meine sogenannten imaginären Freunde gehabt und die haben das, ich habe da aber nie, ich habe das als Erinnerung in mir getragen, aber habe einfach für mich das halt so gesehen, ich kann diesen Zugang zu denen nicht mehr finden. Und das ist etwas, auch wenn es jetzt ein bisschen schräg klingt, aber ich habe halt einfach nach dem Seminar, habe ich gemerkt, dass ich so eine Art von Kommunikation einfach auch wieder gestartet habe. Ja, das klingt jetzt blöd, gell?
Ist durchaus nachvollziehbar.
Mhm. Und das ist aber bei mir, also das ist ganz was Normales, Bodenständiges. Also es ist dann einfach Beispiel halt, wenn ich zum Auto gehe und dann geht nicht durch meinen Kopf, habe ich den Schlüssel mit, sondern dann geht durch den Kopf, hast eh den Schlüssel mit. Und das meine ich, ich höre jetzt keine Stimme, ja, aber es ist einfach, und für mich ist es seit dem Seminar, und jetzt sind es 2 Jahre halt, ein bisschen mehr als 2 Jahre her, dass ich gemerkt habe, dass ich diese feinen Nuancen, und ich bin davon überzeugt, wir können es alle, wir haben halt einfach nur, es ist uns als Kinder halt den meisten von uns ausgetrieben worden, weil das halt alles Nonsens ist, ne, oder so ist das halt von den meisten Familien halt dann bewertet worden, und ich nehme jetzt diese innere Stimme einfach viel ernster und arbeite einfach halt insofern mit ihr wieder, also sehe das als Unterstützung und kann jetzt lang nicht unterscheiden, jetzt, wie das manch andere tun, zwischen ganz verschiedenen Energien, aber was sie halt einfach, ich nehme es auf jeden Fall mittlerweile ernst. Und wenn ich wohin gehe und einfach mich sofort unwohl fühle, dann nehme ich das ernst und meide einfach halt den Ort oder schaue, dass ich wegkomme und so halt, ja.
Also du nimmst dich selbst mehr ernst?
Ja, nein.
Oder deine Intuition, also deine...
Meine Intuition, ja. Okay. Und also mich selbst auch, aber ich glaube, das ist auch eine Entwicklung im Leben, oder dass man einfach halt mit dem Älterwerden einfach immer lieber zu sich selber ist, im besten Fall, ja. Aber ich habe jetzt eigentlich mit dieser Intuition eigentlich schon meine innere Stimme gemeint, im Sinne von, dass das irgendwas was anderes ist, ein anderes Bewusstsein. Also das meine ich. Also das nehme ich schon einfach viel mehr ernst. Vorher habe ich halt einfach gerne zugehört und habe mir immer noch gedacht, spannend, was da manche können und tun. Und das war halt für mich schon so die Neugierde, jetzt gehe ich mal zum HoloSync 3D-Seminar und schaue, dass ich da ein bisschen, ob ich da meine Sinne ein bisschen schärfen kann.
Geht das dann eigentlich so ein bisschen in Richtung Präkognition, was wir heute auch schon gehabt haben? Also, dass du so Dinge dann träumst oder irgendwie?
Ja, aber das hat geklappt eigentlich auch schon vor dem Seminar. Das habe ich immer gehabt. Das ist mir geblieben von klein auf. Aber nur, wenn ganz, ganz krasse Sachen waren. Also, mein älterer Bruder ist zum Beispiel dem geht's nicht gut und der hat halt einfach seine Probleme also der hat eine Suchtproblematik, ja, und die ist einfach halt schon seit 15 Jahren ist die offenkundig. Eigentlich für mich war es schon seit 20 Jahren klar und dann hat er, als er also so quasi sein sein Outcome hatte, halt so quasi vor den Eltern, ja, was das betrifft, dass er nicht sober ist, dann das habe ich geträumt die Nacht davor. Und also da müssen dann wirklich schon und dann alle paar Jahre und dann war halt immer wieder dieser Rhythmus mit und dann halt doch irgendwie schauen, dass er sich helfen lässt und dann ging es eine Zeit lang gut und dann ging es wieder schlechter und jedes Mal davor habe ich das gespürt. Also da muss dann schon immer so ein paar Tage vorher, dass ich dann mitkriegt habe, dass sie jetzt was tut. Und da muss aber wirklich eine enge Beziehung zu den Menschen sein, dass sie das mitkriegt.
Ja. Mhm. Ja, aber das kenne ich. Also wirklich einschneidende Sachen, da habe ich auch schon öfter tatsächlich das vorher träumt. Ja.
Ich glaube nämlich auch, dass wir das alle können, aber es ist halt wirklich nur so ein, wir sind so zugemüllt untertags mit so vielen und jetzt sowieso die letzten 1,5 Jahre mit so einer Reizüberflutung und Informationsschlacht. Aber es war ja eigentlich auch vor Covid auch schon irgendwie extreme Reizüberflutungen.
Das ist ja völlig irre.
Dass ich das nicht steigern kann, ist unglaublich.
Oder? Also Ende 2019, also ich finde, es ist schon wieder zurückgegangen. Ende 2019 war völlig irre. Also da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Und dann,
ja, na, das war
und dann kam das.
Ja. Aber du findest, es ist zurückgegangen? Echt?
Okay. Naja, es hat sich verändert. Ne? Also es ist, nein, es ist schon auf eine komische Art dann dieser Lockdown natürlich, der hat schon, da war schon auf einmal. Ja, keine Ahnung, Schluss, kurz mal Pause oder so. Das war schon.
Ja.
Also das ist halt wirklich so.
Ja, die Zeit ist
das war auch nur die Ruhe vor dem Sturm.
Ja, aber das war nur kurz.
Ja. Ja, das wird sicher spannend, ja. Wie es jetzt noch weitergeht.
Ja, und das müllt einfach zu, glaube ich. Also wenn halt im Außen so viel passiert, dass man dann selbst nicht mehr in diese Stille kommt. Also ich habe ein Beispiel, vor ein paar Jahren, als ich für eine Prüfung gelernt habe und dann waren wir für ein paar Tage weg auf einer Hütte. Und dann habe ich gemerkt, was in einer Stunde weitergehen kann. Es war großartig, diese Stille und rundherum einfach keine Ablenkung. Und ich glaube, da geht's aber tatsächlich, auch wenn das für manche ein bisschen zu ESO klingt, ja, aber da geht's, glaube ich, auch tatsächlich um das, dass dann einfach keine Köpfe rundherum sind, dass da wirklich nur ich und nur eine weitere Person war und that's it, ja.
Ja.
Und da kann man es einfach auch besser fokussieren, kann man besser bei sich bleiben. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn man in der Großstadt lebt, man spürt das, glaube ich, konstant, das eigene System, auch wenn man es nicht bewusst hat, auch wenn man jetzt so quasi das Bewusstsein jetzt nicht so als interessantes Selbstforschungsding sieht, ja, spürt man es trotzdem, wenn man in einem Hochhaus wohnt und konstant die Schwingungen von anderen mitkriegt.
Ja. Jemand fragt beharrlich Bezug auf Holosync 3D, welches Geschwader?
Das 128.
Das wirklich?
Ja.
Sehr schön. 2 hoch 7. Das ist mein numerologisches Nerdkommentar. 2 hoch 7.
Okay, 2 hoch 7, okay.
Ja.
Erstaunlich. Ja.
Sehr schön.
Ja, aber meint ihr nicht, dass man irgendwie das Bewusstsein einfacher spürt von anderen? Also ohne das so, ich meine, das Herz ist ja...
Ja, tut man...
Das kann ja sogar Stress bedeuten. Also sehr empathische Menschen spüren das sehr viel und es fällt schwer zu trennen zwischen dem, was anderen zugehörig ist und was einem selber zugehörig ist. Beispielsweise jetzt, wenn man in ein Einkaufszentrum geht oder so, dass man dann sehr schnell gestresst ist.
Ja, das stimmt. Also das ist wirklich, das ist.
Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Stadt das, also dass die Stadt das quasi zudeckt oder dass viel Input das zudeckt, sondern dass es einfach schwieriger wird, das zu trennen, was das eigene ist und was das Fremde ist.
Ja.
Ja. Genau. Aber das schließt ja das andere nicht aus. Also es ist halt einfach dann nur von einer anderen Seite gesagt. Ne? Also es ist ja, also man ist halt im Kopf nicht frei. Ne? Also es ist ganz klar, wenn man jetzt alleine auf einem Berg ist, was ist meins? Und dann ist halt nur, vielleicht sind nur 1, 2 andere Leute da. Aber wenn man die dann auch kennt, also das ist, beziehungsweise ist überschaubar, wenn man die Personen kennt, ist es dann nochmal leichter. Dass es viel leichter irgendwie dieses zu trennen, was ist jetzt mein Gefühl, was ist ein Gefühl, was vielleicht von draußen reinkommt. Mhm. Aber es ist in der Stadt schon eine Herausforderung, das stimmt. Aber es ist generell, glaube ich einfach. Und ich bin aber davon überzeugt, dass das wirklich bei uns allen so ist, dass das für uns alle eine Lernaufgabe ist, auch wenn es jetzt auch Leute, die das nicht bewusst haben, dass man einfach wirklich lernen muss zu trennen, was ist meins und was gehört eigentlich wem anderen.
Oh, das ist total schwer, also sehr schwer.
Ja, weil, so wie du sagst, wir sind ja auch verbunden, ne? Also es besteht ja auch diese Verbundenheit.
Und viele sagen ja, dass die Trennung eine Illusion ist, also gehört eh alles vielleicht in einen Topf irgendwo, irgendwann.
Aber man geht ja auch mit dem in Resonanz, was einem selber zugehörig ist irgendwo auch, ne? An Schwingung und so, ja, ganz grob gesagt.
Ja. Im Negativen und im Positiven.
Genau, so ist es.
Ja. Aber was mir nur einfällt, ist, es kennt ja jeder wegen der Verbundenheit, ja, und so, wenn gedanklich dann so quasi wer anderer reinpfuscht, ja, wenn man ein Projekt hat, ja, und es liegt einem am Herzen, aber es ist noch nicht wirklich ausgefeilt und man ist selbst noch nicht in der Phase, wo man sagt, ich stehe voll zu dem, weil ich habe irgendwie, ich habe schon von allen, es steht schon auf einem festen Fundament, ja. Also jetzt sagen wir, beim Haus, dann ist es halt der Rohbau und dann nachher ist es halt dann drinnen irgendwie die Feinarbeit, aber das Haus steht zumindest und dann kann man schon herzeigen. Also das wäre jetzt beim Projekt halt dann schon, wenn man sagt, das Fundament ist stabil, dann kann man nach draußen gehen und dann hält man das auch aus, dass auch, ja, also ich merke halt schon auch, dass Projekte, ich habe das über die Jahre gesehen, dass, also es muss jetzt gar nicht ein großes berufliches Projekt sein. Es kann ja irgendwas Kleines sein, dass man irgendein Fest sich überlegt, eine Party oder dass man irgendwas halt. Und merkt man, finde ich schon, dass dann einfach die Gedanken von anderen reinpfuschen, auch wenn sie es nicht aussprechen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, das, ja, aber es ist vor allem jetzt auch, wenn man zu früh...
Ja, ja.
Wenn man quasi zu früh rausgeht mit dieser Idee, wenn sie eben noch nicht gefestigt hat und dann kommt jemand anderem mit irgendwas völlig anderem eigentlich daher, das kann dann oft zerstörend sein. Also es muss jetzt gar nicht so auf einer feinstofflichen Ebene ablaufen.
Aber nein, aber ich rede jetzt tatsächlich mir fehlen da eh auch die Worte, ja. Weil ich das schon oft genug, weil ich bin dann so neugierig und ich probiere das dann immer wieder aus und habe über die Jahre gesehen und habe jetzt längst aufgehört, Sachen, wo ich einfach merke, die liegen mir am Herzen, dass ich wirklich ganz bewusst mir überlege, also eine gewisse Zeit einfach wirklich mal nur es zurückhalte und für mich habe und dann erst anfange, weil es kommt ja dann irgendwann die Phase, wo man dann voll begeistert ist und es mit jemandem teilen mag oder wo man einfach vielleicht auch sich freuen wird, wenn jemand ein Feedback gibt. Und dann suche ich mir aber ganz gezielt mit alle die Leute aus. Mhm. Und weiß, dass ich dann auch wirklich, das sind so Sachen, ich finde die Frau Wohlgemuth, also die hat mich da recht inspiriert, weil es genau das war, was ich in mir gehabt habe, aber ich nicht gewusst habe, was es ist. Also dass dann halt, das kriegt dann einfach einen Wind. Ja. So, wenn ich die richtigen Leute involviere, dann kriege ich irgendwie so einen Wind in den Segeln. Und wenn ich aber Leute involviere, wo ich einfach... Ja. Hinein schon weiß, die können mit dem nichts anfangen. Aber wenn die sagen, okay, aber denken tun sie sich was anderes. Ja, das ist ja das, was die Frau Wohlgemuth eben sagt mit dem Denken, Fühlen und Handeln in verschiedenen Farben. Und ich kriege das dann schon mit, dass da jetzt in einer nicht kongruent mir die Message gegeben worden ist. Und das Projekt spürt es dann auch.
So ist es, ja.
Und das glaube ich, das spielt, glaube ich, gegenwärtig einfach eine ganz große Rolle, dass das halt einfach nur viel zu wenig Leuten bewusst ist, dass das Üben des bewertungsfreien Denkens echt eine große Rolle spielt.
Ja, emotionale Intelligenz.
Mhm. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, danke für deinen Anruf.
Gerne, danke fürs Zuhören.
Okay, und danke fürs Zuhören. Fürs Jahrelage, super.
Ja, sehr gerne. Danke für die vielen Inspirationen, weil es hat mich schon auf sehr gute Ideen gebracht.
Das freut mich sehr. Okay, tschüss.
Einen schönen Abend noch.
Tata.
Ciao.
Ciao. Ich habe jetzt auch gesehen, Waldeck, der in der letzten Sendung angesprochen wurde, der hat sich da jetzt irgendwie gerade aus dem Chat gemeldet und wollte einen Kommentar zur letzten Sendung mit Ludwiger noch abgeben.
Ja,
vielleicht. Und das können wir jetzt als Schlussstein, also ja, Waldeck, wenn du anrufen möchtest, wirf deinen Skype-Client an und ruf uns an. Und das ist also der UFOs herbeiruft. Mhm. Okay. Ja, da ist er auch schon. Hallo?
Ja, ich muss erstmal den Player stoppen. So. Okay. Ja, alles klar, Tarek. Ja, grüßt euch im
Hi. Schön, dass ja, ich glaube, das ist heute ein guter Abschluss. Und dann werden wir uns nämlich, aus diesem Fegefeuer des Studios hinaus begeben. Aber danke, dass du auch noch. Genau, du bist ja in der letzten Sendung, ist ja dein Name gefallen, so quasi. Da ging es quasi um das, was auch Stephen Greer tut oder versucht oder faked oder was auch immer, nämlich um die Kunst des, wie soll man das sagen, des Invozieren von UFO-Erscheinungen, oder? Wie kann man das
oder
nennen?
Man kann es auch anders ausdrücken. Wenn man versucht, seine Gedanken zu teilen, nicht nur mit seinen Mitmenschen, sondern in seinen Gedanken mit diesen, sagen wir für Leute, die noch keine Beziehung zu Außerirdischen haben, sage ich mal, mit imaginären Außerirdischen oder jemanden da draußen, ja. Mhm. Und wenn man das ernst macht, da habe ich Erfahrung gemacht, dass es Reaktionen gibt. Ja, und das natürlich spielt da Bewusstsein eine Rolle, Gedanken, weil das ist ja das Mittel, mit dem wir kommunizieren. Und wir sind ja eigentlich Summe unserer Gedanken, Erwartungen, Gefühle und Wahrnehmung und so weiter. Nichts anderes. So ist meine Erkenntnis oder das, was ich der glaube, was wir sind oder was ich bin, was die Menschen sind, ja. Und ja, die letzte Sendung, es ging um das Thema Intentionen der Außerirdischen oder
ja, naja, also genau, ich sage jetzt mal ganz, ganz wertfrei der Insassen dieser Objekte. Ja.
Genau, Insassen, sagen wir mal Insassen. Ja, es geht um Folgendes. Also ich habe 2019 oder mit Gerhard Gröschel Experimente gemacht und es gab dann halt Reaktionen, die wir auf den Überwachungsvideos hatten. Das habe ich dann monatelang genauestens untersucht, analysiert und bin zu einigen Erkenntnissen gekommen. Vor allem zu der Erkenntnis, dass sie tatsächlich reagiert haben. Das heißt, die Reaktionen waren in der Form, dass sie sich auf den Kameras haben ablichten lassen. Ja, die Zeitpunkte waren dann klar und dann konnte ich auch feststellen, was wir in der Zeit gemacht haben und wann dieses UFO erschienen ist zum Beispiel. Und dann sind wir woanders hin, unter UFO-Watching. Und da war natürlich auch ein Experiment gestartet. Ich habe da eingeladen, dass sie sich vielleicht, wenn sie uns ernst nehmen, dass sie vielleicht sich uns zeigen, das wäre natürlich der Hammer, wenn die Kameraüberwachung läuft und wenn tatsächlich ein Objekt erscheint und wir das auch noch live sehen. Das wäre natürlich die Bestätigung und das wäre sowas Ähnliches, wie was der Stephen Greer macht, ne, denke ich mir. Ja, und zu Stephen Greer, da kann ich auch noch etwas zu sagen. 1992, da war ich auch in England, auch in derselben Gegend, wo Stephen Greer war. Und es gab dann einen Tag, in dem Stephen Greer, Colin Andrews, Michael Hesemann und noch jemand.
Illustre Runde.
Ja, in einem Kornkreis waren und ein kleines Team, ich weiß nicht, ob das Fernsehteam war oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich habe mit dem Fernsehteam gesprochen, mit Hesemann gesprochen, kurz mit Colin Andrews. Den Stephen Greer kannte ich ja überhaupt damals gar nicht. Das waren auch so die Anfänge. Und der Kornkreis, in dem wir uns da getroffen haben, das ist ein Piktogramm, was in der Nacht zuvor entstanden ist und was die Abbildung war oder das visualisierte Bild von Stephen Greer und der Gruppe, die an einem Abend, also in der Nacht zuvor auf einem Berg in einer Meditation visualisiert haben. Und ich war tatsächlich auf diesem Berg und habe auch mitbekommen, dass da eine Gruppe irgendwas macht und es kam dann auch jemand und sagte, ja, könnte ein bisschen leiser sein, da machen wir gerade ein Experiment, da ist Colin Andrews und irgendwie andere Leute und na gut, also waren wir etwas ruhiger und kann auch bestätigen, da ist auch ein Experiment statt, hat auch ein Experiment stattgefunden. Und dann standen wir zwei Tage später in einem perfekten Piktogramm, drei Kreise verbunden mit drei Linien. Das Team war da und Hesemann meinte, die Jungs sind ganz aufgeregt, weil das ist das Ergebnis der Meditation. Und es, also man hat sich, also sie haben sich das, oder die Gruppe hat sich mental diese Figur vorgestellt und sie ist dann erschienen. Was ich vorher schon erfahren habe, als ich oft von einem Hügel in dieses Tal da reingucken konnte und dieses Piktogramm von oben aus der Vogelperspektive sehen konnte, da habe ich die Gelegenheit gehabt, mich mit Ansässigen, mit Bewohnern dieser Gegend da zu sprechen, die da natürlich auch von diesem Hügel sich dieses schöne Gebilde angeschaut haben. Und da erzählte eine Frau, die mit einem Kind da war, dass sie in der Nacht ein seltsames Licht gesehen haben über dem Feld. Ja, also das war natürlich dann wow, ne? Lichter, UFOs, Kornkreise sind entstanden, die meditieren da. Ja, und das war schon ziemlich erstaunlich. Und nachdem wir diesen Kornkreis verlassen haben, habe ich dann eine andere Stelle aufgesucht, die mir auch verdächtig nach einem Kornkreis aussah. Da sind wir dahin und da hat es mich umgehauen, weil da war im Feld ein Dreieck. Das war kein Kornkreis, sondern ein Korndreieck. Ja? Und ich habe zwei Tage zuvor in einem Feld auch ein Experiment gemacht, beziehungsweise habe meditiert und meine Gedanken mitgeteilt und habe im Prinzip mich an Kornkreismacher gewendet, wer auch immer das da ist. Und ich vermutete, dass es keine Menschen sind. Und dass sie fähig werden, sein werden, meine Gedanken zu erfassen, weil wenn jemand Kornkreise in Felder macht, dann als Experiment, dann wird er sich, habe ich angenommen, auch die Reaktion der Menschen angucken und vielleicht auch so schauen, was die sich so darüber denken. Ja, also habe ich diese Gelegenheit genutzt und dann meine Aufmerksamkeit an die Absender sozusagen, an die Macher von Kornkreisen geschickt, die lautete mehr oder weniger, ich bin da, ich möchte es wirklich wissen, seid ihr real? Macht ihr das tatsächlich, um uns aufzurütteln? Und ich würde gerne von euch eine Bestätigung haben. Ich möchte nicht irgendwie in irgendwelche Illusionen leben in Bezug auf was die Kornkreise sind. Also hätte ich gerne eine klare Antwort und das müsste dann ein Kornkreis sein, was ich definiere, weil ich es auch erkennen muss. Und wenn es erscheint, dann weiß ich, es ist eine Antwort von denen. Ja? Und ja, zwei Tage später sind wir in diesem Kornkreis von Stephen Greer, von dem Ergebnis von dieser Meditation. Und im Nachbarfeld ist ein Dreieck und das war das Ergebnis von meinem kleinen mentalen Experiment, wo ich auch um ein Zeichen gebeten habe.
Ja. Wow. Ja, gut, das hinterlässt dann natürlich Eindruck. Okay, das kann natürlich jetzt, man kann immer alles mit Zufall erklären, aber interessante Synchronizität auf jeden Fall.
Genau, und das war eigentlich so die Basis, weswegen ich dann dabei geblieben bin, weil das hat mich natürlich ziemlich beeinflusst und hat mir sehr viel zu denken gegeben. Und das erste Mal habe ich dann mir klar machen müssen: wow, da ist jemand wirklich real da, der meine Gedanken verstanden hat und sich entsprechend geäußert hat, also hat reagiert. Mhm. Ja, und das habe ich dann fortgesetzt, jahrelang, auch mit den Experimenten, die ich ja mit Gerhard Gröschel zusammen mache oder an anderen. Und ja, und ich telefoniere dann öfter mit Ilbrand von Ludwiger, erzähle dann von meinen Erfahrungen, so, weil er hat ja sehr, sehr viel Wissen, sehr viel Connection und kann natürlich auch so Situationen einschätzen oder irgendwie auf etwas aufmerksam machen. Also ich habe ihn als Beobachter, als sozusagen mit dabei genommen zu dem Team, ja, zu dem Experiment. Und im Grunde ist es so, dass ich dann halt meine Gedanken offen an diese Wesen richte, wenn ich zu irgendwelchen Erkenntnissen komme aus diesen Experimenten und teile das einfach mit und führe sozusagen Gespräche und schaue, ob sie irgendwas bestätigen. Ja? Und was dann kam, das war, es passierten hier einige Dinge dann auch in Köln von meinem Balkon. Ich musste gar nicht irgendwo wegfahren. Das war schon wieder so ein Hammer. Und es ging auch so anscheinend so, dass dass sie auch für UFO-Erscheinungen sorgten, die erbeten wurden, die an anderen Orten waren. Ja, also das, also da war ein Beispiel, ich werde das jetzt nicht so weit ausführen, aber da war ein Beispiel, wo Gerhard in Hestallen war und dann nichts los war und dann hat Gerhard hier angerufen bei mir und meinte, wir sind schon eine Woche hier, ist alles prima, aber wir haben noch nichts gesehen und nichts aufgenommen. Kannst du da was machen, Waldemar? Ich hab gedacht, das meint der Gerhard nicht ernst, weil das ist ja nicht seine Art. Aber das war Mitternacht und die waren dort im Feld. Und dann, da habe ich einfach nur gesagt, ja, alles klar, Gerhard. Ich versuche mal mein Bestes und mal schauen. Ja. Und dann habe ich halt hier, ein Freund war über mir, habe ich ihm meinen Freund erklärt, worum es geht, habe dann laut erzählt, was die Absicht ist, also dass ich halt praktisch jetzt mich an gedanklich an meine Freunde sozusagen, ich nenne sie meine Freunde, ja, wende und werde um eine UFO-Erscheinung in Hestallen bitten, ne, weil dort doch Gerhard und die anderen warten und die haben bisher nichts gesehen und die haben so viel Aufwand gemacht und das wäre natürlich dann schon schön, wenn sie etwas hätten, ein Erlebnis oder eine Sichtung, ja. So, das war die Intention. Und dann habe ich das halt richtig nochmal gemacht, das heißt in Gedanken, dass man Augen schließt, sich wirklich nur auf diesen Gedanken und auf den Adressaten sozusagen, auf den Empfänger konzentriert und halt das nochmal durchgegeben. Danach habe ich nach der Uhrzeit gefragt, war fast 11:45 und am nächsten Tag habe ich erfahren, zum Beispiel dann, als ich den Gerhard angerufen habe, dass sie 11:16 eine UFO-Erscheinung hatten. Ja. Und also das war sowas, ja. Und also es gab doch andere Dinge und deswegen dachte ich mir, okay, da scheint zumindest, entweder sind es zufällige Dinge, wenn man so an Zufall glaubt, oder es gibt doch Zusammenhänge, wenn man das ein bisschen größer betrachtet. Und ich habe das zweite gewählt und habe mir gedacht, okay, in dem Gespräch, in den Gesprächen mit Ludwiger ging es darum, Ludwiger meinte, Netzanetzki, mit wem haben Sie da eigentlich zu tun? Das ist ja die wichtige Frage. Ja? Das müssen wir erklären. Sind das Überirdische, sind das Außerirdische? Wer ist das? Weil es gibt ja viele Möglichkeiten. Ja?
Genau.
Na, und,
Seid ihr da irgendwie weitergekommen bei dieser Frage?
Ja.
Und dann würde ich Folgendes vorschlagen. Reden wir mal so, ich glaube, wir sollten nochmal eine ausführliche Sendung machen und dann können wir das alles... Machen wir jetzt quasi einen Cliffhanger. Was haltest du davon?
Ja, können wir gerne machen.
Meld dich bitte bei mir, ich würde dich gern, glaube ich, einmal zu einem dezidierten Interview einladen, weil du hast jetzt schon öfter immer wieder bei Lagerfeuersendungen angerufen, aber das klingt so dermaßen spannend, das Zeug, was du da erzählst und so. Vielleicht, wenn du Lust hast, machen wir doch einmal wirklich eine reguläre Sendung, oder?
Ja, können wir gerne machen, weil das ist, wie gesagt, schon, das ist am 21.10.2019 passiert, ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe ja einiges an Daten, man hat nicht immer die Zeit, um alles zu genau zu sortieren, zu einsortieren und ich habe früher solche Sachen publiziert, ja. Und das wäre, da denke ich mir, das, was da passierte, ist etwas, was nicht nur mich betraf oder nicht nur irgendwie mein Experiment, weil ich habe da eine Frage gestellt, die allgemein für sozusagen UFO-Forscher dann wichtig wäre und auch für den Ludwiger. Ja, und da gab es eine Reaktion und die war sehr spannend und die hat mir auch umgehauen. Mhm.
So, ja, Micha schreibt vielleicht auch gleich den Gerhard Gröschel mit dazu. Ja, wenn er mag, natürlich sehr gern. Ja, können wir ja schauen. Vielleicht passt das ja mal, aber ich würde sagen, wir skypen einfach mal. Schickt mir bitte eine Mail und dann machen wir uns das aus, okay?
Alles klar, machen wir doch so.
Okay, super. Ja, also danke, war ein sehr schöner Abschluss oder ein bisschen Abrundung zur vorigen Sendung und ja, bin schon gespannt.
Alles klar, dann hören wir uns demnächst.
Wir hören uns,
ja, gut. Danke, Waldemar.
Danke, Waldemar. Jetzt auf ins Kühle. Jetzt auf ins Kühle, da. Okay, danke, tschüss.
Ja, ciao.
Ja, das war doch wirklich ein sehr guter Schlussstein und ja, wir sitzen jetzt da 3 Stunden, ich glaube... Das passt jetzt.
Sitzen und schwitzen.
Wir sitzen und schwitzen, obwohl es jetzt ein bisschen kühler wird, aber ich glaube, das passt schon. Leute, gönnt dem Tarek und der Saps jetzt auch meinen Feierabend. Genau, weil ich hackle nämlich schon. Ich hackle ja die ganze Zeit. Ist ja nur ein Hobby, das Ganze da. Aber ein tolles. Und ich freue mich immer wieder. Sabine, super. Es war wie immer ein Volksfest. Und ja, wir werden im Herbst das nächste Lagerfeuer anzünden. Und
schauen wir, dass wir so in etwa den Quartalsrhythmus alle drei Monate.
So in der Richtung, genau. Und dann freuen wir uns natürlich schon wieder. Also heute, es war wirklich, also es hat so ein bisschen einen roten Faden gegeben eigentlich. Also es waren so diese, wir haben also mit UFOs begonnen und geschlossen, dazwischen teilweise so ganz,
Träumen.
Ganz eigene Dinge oder
zwei
Tier.
Zwei Frauen, die angerufen haben.
Zwei Frauen, was ja, wunderbar. Tierüberfälle. Ja. Und, Tarek und Sabine super zusammen, ja.
Ja, macht doch wirklich tolle, Spaß.
Die beste Co-Moderatorin, die ich mir vorstellen kann. Ja, traumhafte Sendung, schreibt Waldi 2000. Ja, finde ich auch. Wie immer, die Lagerfeuer, das ist jetzt schon das 10. Also wir haben 5 mit und 5 ohne Maske. Mhm. Also jetzt ab
beziehungsweise
jetzt
5 mit mickrigem Mikro.
Ja, genau.
Zu Hause aus. Also das müssen wir unbedingt jetzt wieder so beibehalten.
Ja. Passt. Das heißt, im Herbst gibt es dann das nächste. Und ja, wir bedanken uns bei euch.
Ja, danke für alle Anrufe, für alle interessanten Fragen aus dem Chat und sonstige Statements. Und freuen uns auf ein weiteres Lagerfeuer.
Genau, ein Lagefeuer.
Genau.
Lagefeuer, ein Fegefeuer. Ja, danke an alle und bis bald mal.
Crop FM. Genau jetzt.
Ja, das ist sehr bald schon. Also noch sind wir lange nicht bei der Sommerpause, aber die kommt jetzt natürlich auch. Aber es zwei Sendungen gibt es jetzt noch vorher. Und in der nächsten freue ich mich sehr, Gabi Müller wieder mal zu Gast zu haben. Und es geht um Mystik und Physik. Gabi ist ja eine Ex-Physikerin, wie sie sich gerne nennt, die sich aber auch eingehend mit diversen esoterischen Lehren der Theosophie, Anne Besant etc. beschäftigt hat und auf beiden Gebieten, also der Mystik und der Physik, sehr viel zu sagen hat, wie ich finde. Und das ist überhaupt eine Thematik, die ich, seit ich einmal The Tao of Physics, ich bin dann irgendwie nur zur Hälfte, vielleicht lese ich noch weiter, aber egal, seit damals möchte ich eigentlich einmal etwas über das machen. Und Gabi macht da gerade eine Serie, die heißt Mystik heiratet Physik, und das hat sie mir dann letztens mal geschickt und das hat mich dann irgendwie daran erinnert, ja, es ist eigentlich ein sehr schönes Thema. Also oberflächlich betrachtet völlig disjunkte Dinge eigentlich, und dennoch gibt es da so viele Verbindungen. Und das finde ich ausgesprochen spannend. Ja, zu hören am 2. Juli 2021. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Entschuldigung, so jetzt.
Ja, danke an alle für die Anrufe.
Genau.
Und freuen uns auf ein Wiederhören.
Ja, genau. Und wir hören uns auf jeden Fall am 2. Juli wieder mit Gabi Müller und Mystik und Physik. Bis dahin, macht es gut.
I can't speak, therefore I say long ago used to grow, now grown on my own. I stated dragons waited in the me swallow, makes me weak. I can't speak, therefore I say.